herzlich willkommen beim Podcast. Ich dachte mir, das zum Show-Format kann man machen. Mein Name ist Dennis Grund, wir befinden uns im Podcast nicht ohne Grund und ich bin heute wieder nicht alleine. Und zwar, wir haben heute das Datum, ich soll das Datum immer sagen, damit die Leute wissen, wann wir jetzt stattfinden. Und zwar der 4.12. ist heute. Ausgestrahlt wird das wahrscheinlich dann am Freitag. Aber wir sind heute auf jeden Fall da und ich habe einen Gast dabei. Und ich habe eben nochmal ein bisschen gegoogelt und habe den Namen Kay Ray gegoogelt. Und was ich sehr schön fand, es war vor K1 zu finden.
Ja,
ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil YouTube oder Google weiß, dass ich halt sehr viel Comedy gucke. Ob er das deswegen nach vorne geschoben hat, aber für mich war es schön, dass du vor K1 kommst. Einen wunderschönen guten Tag, Kay Ray ist da.
Hi, freut mich.
Sehr schön, dass du Zeit hattest und dass wir einfach mal ein bisschen schnacken können über alles und nichts. Also im Endeffekt werden wir natürlich ein bisschen über deinen Werdegang auch quatschen, weil es ist ja auch immer schön, wenn die Leute das ein bisschen hören. Kurz eingeleitet, wer ist Kay Ray? Kay Ray ist ein ja doch über die Grenzen hinaus auf die AIDAs verschifften Grenzen Entertainer. Also haben wir gerade schon besprochen, du bist hier titelt sich nicht wirklich selber als Comedian oder Stand-Upper, sondern du bist halt ein Entertainer.
Ja. Weil ich dieses, also ich finde ja, dass mit dem Wort Comedian ist das für mich unweigerlich das Wort Handwerk mit verbunden. Das heißt schreiben, pointieren, auch Zeiten. Und das sind alles Sachen, die ich so bis vor 3 Jahren, sagen wir mal, gar nicht hatte.
Okay.
Also ich habe ja nichts geschrieben und nichts konstruiert.
Stimmt, das hat mir schon mal jemand erzählt. Du bist eine Person, die einfach auf die Bühne geht und Vollgas.
Ja.
Und fire and forget quasi. Also da gibt es kein...
Do or die.
Genau. lustigerweise, du kommst aus Osnabrück gebürtig. Und ich bin der gebürtige Bielefelder. Also du bist ja zwar Niedersachsen, aber es ist ja schon auch eine Region, wo man vielleicht vor allem... Du dann ja nochmal bühnentechnisch als Paradiesvogel, das hat sich dann ja wahrscheinlich auch irgendwann so ein bisschen rauskristallisiert. Weil, das ist nämlich der Punkt, du bist ja auch gelernter Friseur. Das ist ja genau der Punkt, warum wir dann einfach gesagt haben, komm, wir setzen uns mal zusammen. Und du hast in Osnabrück deine Ausbildung gemacht auch?
Ja. Ich habe in Osnabrück in einem ganz klassischen Betrieb gelernt, den guten alten Salon Weidemann. Und in diesem Friseursalon, da gab es, ich glaube, Moment, 36 Plätze.
Okay, oh, das ist aber viel.
Und es gab 70 Kunden im Schnitt pro Tag.
Krass.
Und das war so nicht so ein Schickimicki-Laden, sondern das war so die gesetzten Leute. Also wohlhabende Leute gingen dahin, aber eben die das nicht so nach außen trugen. So.
Okay. Und da ist man dann aber trotz dessen, weil es ja dann, Osnabrück ist ja auch, ich sag mal, du bist jetzt keine 25 mehr, du bist 27, haben wir ungefähr. Da ist es ja auch so, da ist man, glaube ich, dann... Das ist nämlich der Punkt. Ich selber bin ja auch Friseur, aber ich bin halt nicht schwul. Du sagst ja selber, du bist bisexuell. Mhm. Ne? Und da ist es genau der Punkt. Und ich glaube, wenn es ein bisschen ländlicher ist, eckt man ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen an, oder? Hattest du da Schwierigkeiten?
Das hatte ich ja nie. Darum mag ich ja, ich bin ja auch nicht unbedingt so ein Freund dieser ganzen Communities.
Okay.
Wir leben ja in einer Zeit, in der alles beschützt werden muss. Also jeder braucht... Die brauchen alle irgendwie eigene Toiletten und eigene Gruppen und eigene Fahrten und eigene Reisebüros und das mag ich alles nicht. Ich bin ja derjenige, der das Individuum, kristallisiert sich auch immer mehr heraus. Also ich bin echt immer gut gefahren. Ich habe tatsächlich mal eine Prügelei gehabt, weil ich schwul bin, auf dem Schulhof.
Also nicht im Salon?
Nein, auf dem Schulhof. Ich war ja ziemlich früh, wusste ich, dass ich alles kann.
Okay. Und, alles kann ist ein schöner Begriff.
Ja.
Ich kann alles machen, ihr nicht.
Und deshalb, also ich habe damit in Osnabrück in der Tat eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt.
Okay.
Ich glaube, dass das auf dem Land tatsächlich so sein kann. Aber da hilft dir auch keine Schwulengruppe.
Nee,
da hilft dir nur, wenn du selber stark bist.
Wenn die dann mit Zuckerwatte ankommen und sagen, hey, lass dich in Ruhe.
Ja.
Aber das ist cool. Und ich habe einen Begriff gefunden. Du selber sagst, du nennst dich oder betitelst dich als schwuler Edding.
Ja, das war, also das ist noch vor, also ich muss sagen, dass ich dieses schwule Ding, das habe ich, viele Leute glauben oder sind ja der Meinung, ich wäre, weil ich jetzt verheiratet bin, mit einer Frau irgendwie bekehrt oder so.
Ja.
Ich war natürlich immer bisexuell. Aber das war irgendwann, war das nicht unbedingt mehr das Thema für mich. Ich hatte eine Frau, mit der ich, als ich begonnen habe, auf die Bühne zu gehen, hatte ich eine Freundin und habe auch bisexuell gelebt, aber da war das nicht so an die Glocke gehängt. Da war das eigentlich eher so, der hat eine Freundin.
Okay.
Und dann habe ich aber bewusst, als das in die Brüche ging, da habe ich gesagt, so, da habe ich bewusst entschieden, jetzt suche ich mir einen Typen.
Okay.
Jetzt suche ich mir einen Typen. Und ich dachte, dabei bleibt es dann auch. Ich war mit dem 12 Jahre zusammen und dachte, irgendwie dabei bleibt es. Und wenn ich dann zwischendurch mal was mit einer Frau hatte, das fiel nicht ins Gewicht.
Okay.
Aber als ich mich dann von dem wieder getrennt habe, und mich da und dann meine Frau kennengelernt habe, da war mir das schon wichtig zu sagen, ich bin bisexuell, weil auch für meine Frau war mir das wichtig.
Okay.
Damit es nicht das heißt, also die hat ja einen geheiratet, der war doch früher schwul, was ist denn das? Denn meine Frau toleriert ja meine Bisexualität und ich lebe die halt aus in dieser Beziehung. Das ist mir wichtig.
Ja, das ist im Endeffekt offene Karten spielen, ne? Das ist auf jeden Fall.
Ja.
Vor allem, ist aber so, wer so oft präsent auf der Bühne war, da ist es ja schlecht zu sagen, Moment mal, hast du nicht mal damals erzählt? Das weiß ja dann im Endeffekt jeder.
Also eine Hannoveraner Schwulengruppe hat mir geschrieben, dafür haben wir dich gekämpft. So viel nochmal zum Thema Schwulengruppe.
Ja, es ist so, diese ganze Gender-Kram, es ist so hart und übertrieben. Also, was heißt übertrieben? Natürlich.
Nein, das ist übertrieben, lass es ruhig so.
Ja, also im Endeffekt ist es ja dann wieder so, ja, und, ne, die einen setzen sich dafür ein, aber come on, ey, irgendwie 5 verschiedene Toiletten. Also, früher haben die ein Plumpsklo gehabt und sind auch klar gekommen.
Wir sollten auch alle wieder, das ist ja dazugekommen in den letzten Jahren, dass ich mich politisch ein bisschen engagiere. Und da engagiere ich mich tatsächlich für ein Klo für alle. Wir haben also 60 Zusatzgeschlechter mittlerweile, wenn das so weitergeht.
60?
Ja, also heterosexuell, homosexuell, bisexuell, autosexuell, intersexuell, ökosexuell ist das neu. Also da kommt noch einige Ausrichtungen kommen dazu.
Holy shit.
Wenn die dann alle eigene Klos brauchen, wird es etwas anstrengend.
Da wird der Berliner Flughafen nie fertig, auf jeden Fall.
Also ich habe das mal zusammengefasst in diesem Satz. Wir brauchen also das alles nicht. Wir brauchen keine Schwulengruppe, keine Lesbengruppe, wo wir die letzten Jahre ja vehement dran gearbeitet haben. Es hat vielleicht auch seine Daseinsberechtigung gehabt.
Ja.
Aber woran wir jetzt arbeiten sollten, das ist nämlich die Königsdisziplin. Das ist Nächstenliebe, Toleranz und Mitmenschlichkeit. Eigentlich alles verwandt, eigentlich fast alles dasselbe. Weil da sind nämlich Schwule, Lesben, Tupperwarenverkäufer, Transis, die sind da ja alle drin.
Ja, das ist, und das ist halt das, was ich auch immer, also für mich zum Beispiel auf der Bühne, also dadurch, dass ich ja in diesem Stand-Up-Bereich im Endeffekt bin oder mich da irgendwie zu Hause fühle, ist es ja auch so, man muss sich mittlerweile trotzdem immer noch erklären oder entschuldigen für bestimmte Sachen. So habe ich das Gefühl und ich versuche den Leuten immer klar zu machen, mir ist es egal, wer hier sitzt, ob ich jetzt auf einer, bei einer Kammer sitze oder bei einer Friseurkammer, wo ich letztens war, Handwerkskammer und dann gesagt wird, ja, aber der Bürgermeister ist auch da, vielleicht nicht so doll. Thematisiere ich direkt am Anfang, ey, wir müssen beim Scheißen alle die Beine anwinkeln.
Ja.
Jeder ist gleich, selbst Muslime machen das, die halten sich zwar an der Seite fest, aber die winkeln auch die Beine an.
Ja.
So, und das ist für mich halt genau der gleiche Punkt. Für mich sind alle gleich und deswegen sollten wir, glaube ich, genau diesen Modus einfach fahren. Einfach im, zwischenmenschlich einfach vernünftig miteinander arbeiten.
Ja, aber entschuldige, wenn ich da gleich mal reingrätsche, das tun wir momentan ja eigentlich auch nicht. Denn das ist der zweite Kampf, den ich ja führe. Das ist diese Nazi-Coin-Schwingerei und dieses Rechts-Links und gut-Schlecht und gute, richtige Seite, falsche Seite gehabe. Es ist ja mittlerweile so, dass zwei Leute die gleiche Meinung haben, nur sie anders differenzieren und der eine ist rechts und der andere ist links. Das ist auch total bescheuert. Wir sollten wirklich wegkommen. Wir sollten wirklich jeden Menschen in all und allem ganz alleine sehen. Und dieses ganze politische Gedöns, diese Strömung, die es halt eben im Moment gibt, einfach weglassen. Ich sollte auch einen AfD-Politiker als alleiniges Individuum sehen und nicht ihn in den Nazi-Topf stecken. Das aber meine ich auch mit allen Politikern. Ich sag's nur jetzt bei der AfD, was da am meisten gemacht wird.
Ja, das ist halt einfach schwierig, ne? Also wenn du halt selber eine Meinung hast und sagst, ey, ich bin dafür, dass wir einfach alles Menschen sind und im Endeffekt uns einfach, egal wo du herkommst, weil im Endeffekt keinem gehört dieser scheiß Planet, so, und dann aber wieder jemand sagt, so, ja, aber das ist mein Land, dann ist es halt, und der halt so oft darauf ausgelegt
ist. Ja, dann ist es die Person, mit der du ein Problem hast.
Ja, das ist genau die Frage. Ist es dann charakterlich, oder sieht man die Person dann in dem Moment und dieses Schubladendenken? Oder ne, packt man sie dann da rein und lässt sie dann da drin, aber vielleicht sagt sie ja trotzdem noch irgendwie Sachen, die sagt, ja, ich finde das halt irgendwie gut. Genau. Und die kehrt dann ja selber auch so ein bisschen um, aber oft ist es halt einfach nur Fahne hoch und Vollgas. Ne?
Mir fällt einfach auf, dass die Leute sich heutzutage ganz schnell entscheiden für gut oder böse. Und was mir Angst macht, ist, dass die Guten, die vermeintlich Guten, die wissen einfach sowas von genau, was gut ist. Und die wissen auch so genau, was schlecht ist. Genau. Das macht mir Angst. Und es sind mir auch viel zu viele. Vor allen Dingen, das möchte ich hier, guck mal, wenn man das schon mal so öffentlich sagen darf, vor allen Dingen unter den Künstlern gibt es viel zu viele, die alles ganz toll finden, was im Moment passiert.
Inwiefern toll finden? Also
die bedienen das, die sind
Mainstream. Dagegen wären, oder was?
Die kritisieren nicht die Migration, die kritisieren nicht die Merkel, die kritisieren nicht die Renten, die kritisieren nicht das Gesundheitssystem. Okay, ja. Die schreiben sie auf die Fahne, wir sind mehr. Wenn ich mal erinnern darf, was ist denn das überhaupt für ein Argument, wir sind mehr. 1939 sind wir viel mehr gewesen, die Bösen. Das war aber nicht unbedingt besser. Wären wir da mal ein paar weniger gewesen. Jetzt gehen die auf die Straße und sagen, wir sind mehr. Das ist überhaupt gar kein Argument, wir sind mehr. Es gibt ganz viel, und das ist einfach, wenn du nicht mehr bist, wenn du der Meinung nicht bist wie diese Leute, dann bist du auf der anderen Seite. Und das stimmt ja nicht, das ist ja Quatsch.
Ja, ich hatte letztens auch eine Diskussion, ich glaube in der zweiten Folge oder so, habe ich mal irgendwann gesagt, für mich ist jedes Extrem, egal in welche Richtung, ist einfach scheiße, ist für mich einfach ein dummes Verhalten. Und da habe ich jemanden mit aus dem ja, doch schon schwarzen Block, die Dame hat mich dann halt hart versucht runterzupushen damit und ihre Meinung durchzusetzen. Und dann habe ich gesagt, aber die Leute hassen Menschen, ne, also die Rechten hassen irgendwie die Menschen und wollen die verbrennen, dann würden wir halt gegen Gewalt, mit Gewalt zur Not dagegen gehen. Ich so, ja, das, was man aber oft sieht, ist halt leider immer...
Muss man ja auch wieder in den Kontext setzen. Aber wenn sie zum Beispiel sagt, Rechte verbrennen Menschen, das ist ja falsch. Die Rechten sind nur vielleicht ein bisschen konservativ. Die Verbrecher verbrennen Menschen. Ganz abgesehen davon, die hätten wir ja auch nicht. Wenn unser Staat genug Polizisten hätte, alle Leute, die Arme heben, sofort zu verhaften, dann wären wir das Problem
schon mal los. Das ist nämlich auch der Punkt. Die dürfen laufen und dürfen sich zeigen und werden sogar... Also in Bielefeld war es ja, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. In Bielefeld war ja auch wieder eine Nazi-Demo und da waren ja irgendwie 6.000 oder bis 10.000 Leute da wieder dagegen, was ja auch ein gutes Zeichen in dem Sinne ist. Aber die durften marschieren und da hat jemand im Nachgang einen schönen Bericht drüber geschrieben. Er meinte nämlich, die Polizei hat einfach falsche Zeichen gesetzt. Das heißt, Leute, die nach Hause wollten, durften nicht, damit die marschieren dürfen. Und nur ganz, ganz viele Kram. Ja. Die durften die Arme heben, die durften rechte Parolen singen. Und da wurde gesagt, ja, die müssen wir jetzt schützen. Und dann war das ja der Falsche zu sagen, ey, aber ihr begeht gerade eine Straftat. Genau. Egal, ob meine
Freunde nicht. Einfach einsacken und einknacken, dann hätten wir das Problem. Wir
dann wäre die Demo nämlich vorbei gewesen innerhalb von 20 Minuten.
Dieses massive Rechtsproblem oder das Recht. Wir haben ja kein Rechtsproblem. Wir haben ein Problem mit Nationalsozialisten, mit Rechtsradikalen. Dann haben wir aber ein Problem mit der Polizei, bei dem sich die jahrelang nicht hat, und mit unseren Gerichten vielleicht, weil die sich jahrelang nicht drum gekümmert haben. Rechte sind kein Problem. Das Problem sind Rechtsradikale. Rechte sind vielleicht auch ein Problem, will ich noch gar nicht mal sagen. Das ist halt eine Ansichtssache, kann man mit diskutieren. Aber übrigens, wo du das vorhin sagtest, ich finde es gibt einen schönen Satz. Du kannst sagen, wenn du ein Auto anzündest, was die Linken ja gerne machen. Wenn du ein Auto anzündest, dann ist das halt, das ist Gewalt an Gegenständen, oder wie sagt man, das ist nicht gut, das ist nicht legitim. Da gibt es einen Satz von Jutta Ditfurth, die ich gar nicht so schlecht finde, den ich bitte nicht wörtlich sehen will, aber bildlich irgendwie. Die hat gesagt, ein brennendes Auto ist vielleicht Gewalt, aber 10 brennende Autos können eine Form von Protest sein. Und das ist eben auch, ich stelle mein Auto dann auch gerne zur Verfügung, weil das ist nämlich immer das Nächste, was gesagt wird. Ach, ich finde, im Protest ist schon mehr erlaubt. Im Protest ist schon mehr erlaubt. Und ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich protestiere. Wenn ich jemandem einen aufs Maul haue, dann ist das Körperverletzung. Wenn ich hier ein Auto verbrenne, ist es Sachbeschädigung. Wenn ich aber 10 Autos verbrenne, dann kann das eine Form von Protest sein. Das ist eine
große Sachbeschädigung. Ja. Aber das ist zum Beispiel die Frage. Also ich sage, da hat... auch mit diesen Demos zum Beispiel auch in der Schanze oder so, wenn es dann da halt, ja, G20 war ja das Topping überhaupt, das hat ja alles getoppt irgendwie, dass dann die Leute dann wirklich rausgehen nach Blankenese und dann da einfach mega Feuerwerk machen, aber dann Autos treffen, die halt irgendwie von kleinen...
Ja, das ist natürlich scheiße.
Genau, einmal das und zweitens war einfach das Thema, das hat Kurt Krömer mal vor Jahren gesagt, in einem Set, wo er darüber redet, wenn Leute quasi... ihr eigenes Wohnzimmer kaputt machen, in der Schanze zum Beispiel, oder er hat halt Kreuzberg, glaube ich, dann damit genannt, Und dann irgendwie sagt, ah, ich bin dagegen und ihr seid alle scheiße, scheiß Polizisten, aber jetzt gehe ich in mein Wohnzimmer und mach's kaputt. So, das ist ja da fehlt ja irgendwie komplett der Kontext zu. Und das war ja in der Schanze genauso, wo ich dann auch sagte, ey Leute, das ist ja nicht normal.
Aber
Da
also ich bin ja bei
so
diesem G20-Gipfel auch sehr gespalten. Ich finde, ich habe die nicht eingeladen und ich glaube, dass viele
Ja,
die
aber
auch nicht haben wollten.
der schwarze Block hat die eingeladen. Da
Na,
gab's
Moment, ich habe die nicht eingeladen, die Politiker, die gekommen sind.
Ach so,
Die
ja,
Despoten, die haben wir alle nicht, viele wollten die einfach nicht haben.
nee,
Und es gibt
das.
einfach viele Menschen, die mit den Zuständen, wie sie momentan sind, sei es die finanziellen, sei es die Ängste, die sie haben, die durch die Globalisierung, die finanziellen und natürlich diese ganze Griechenland-Retterei. Und die sind einfach mit den politischen Verhältnissen nicht zufrieden. Und dass das hochgeht, das war doch ganz klar. Das
Ja,
ist aber einfach, weil Frau Merkel einfach meint, sich über alle, und Herr Scholz übrigens auch, sich über alle hinwegsetzen zu können und zu sagen, basta. Und
genau,
dann
das ist
ist.
das Problem, dass sie da nicht gefragt, also ich meine, keine Ahnung, hätte man so einen Volksentscheid oder
Ja,
einen
natürlich,
Stadtentscheid, puh,
Volksentscheide sollte man viel mehr machen.
genau, dann wäre das auf jeden Fall nicht andersweise. Ich habe auch gesagt, die sollen einfach schön auf ein Schiff gehen, da kann keiner Blödsinn machen, da kann keiner, vielleicht Greenpeace fährt drumrum, aber das wäre auch alles. Aber ansonsten, dann lassen die in Ruhe, ey. Und mitten in der Stadt. Klar, kann man da schaffen, aber das war übertrieben. Also das war.
Was noch viel schlimmer ist, dass wenn es Menschen gibt, die da nicht mit einverstanden sind, dass es Hamburger gibt, die dann ihre eigene Sparkasse noch mit Akkupats draußen abschrubben. Das heißt, wenn eine Demonstration gewesen ist,
Ja,
der
stimmt auch.
Staat nicht mal in der Lage ist, die Folgen dieses Fehlers, denn die Demonstration, das war ein Fehler in der Staatsplanung. Und wenn dann der eigene Staat noch nicht mal in der Lage ist, diesen Staat, also erstmal in diesem Stadtteil nicht für Ordnung zu sorgen, dass
Ja.
das eskaliert ist, ist ja auch Schuld der Polizei gewesen mit. Und dann auch noch nicht mal hinkriegen, diesen Stadtteil wieder aufzuräumen, sondern
Dass die
dass sich
Bürger
Bürger
dann
dahinstellen mit
bezahlen müssen.
Akkupass und ihre eigene Haspa-Filiale putzen, die übrigens 2 Tage später
Abgesehen,
abgerissen
das habe ich
wurde,
auch gesehen.
das ist das Allerletzte. Und dann gibt es auch noch Leute, die sagen: Ach, das ist mein Hamburg, ja, bitteschön. Also, das ist Blümchensex. Nee.
Ja, einerseits gut oder schön, dass die Leute zusammen. Das sieht man ja trotzdem, dass cool ist, dass sie dann trotzdem auf die Straße gehen, im Sonnenfall. Aber wenn man dann das vergleicht mit Paris oder so, die gehen halt auf die Straße, weil die Stadt oder die Politik richtig scheiße macht. Und da geht er richtig auf die Fresse.
Das passiert hier auch noch. Die Deutschen sind ja viel zu brav. Die sind ja, die überleg mal, die nennen eine Frau Mutter, die weder verheiratet ist noch ein Kind hat. Die wird von den Deutschen Mama genannt.
Ja, stimmt. Ich bin gespannt, was danach kommt.
Ich auch.
Vielleicht der nächste Onkel oder so.
Ich
Man
weiß.
weiß es nicht. Aber das ist ja immer der Punkt. Und das ist ja dann auch so der Modus, um dann vielleicht einen Bogen zu dem eigentlichen Kunst, was wir dann halt machen, da zu finden, da trotzdem noch den Mut zu haben, dann auf die Bühne zu gehen und noch den Leuten irgendwie ein Lachen auf die Lippen zu kriegen. Du bist ja auch, bist du eigentlich Mitbegründer der Mitternachtsshow gewesen?
Nein.
Nee, aber du bist
Ja, auch was
ein
für eine Ehre, aber dass du glaubst, ich könnte sein. Das freut mich.
Okay, du bist 27, stimmt, wäre knapp. Aber, nee, aber, also das, aber du bist ja, doch ein bekennendes Gesicht dazu, ne? Also du bist schon auch ein. Mitternachtsshow war einmal auch schon K-Ray, zumindest also in den Hochzeiten.
Also ich habe Kay Ray, also ich habe Kay Ray hat diese Schmidt mit der Schmitternachtshow, die Schmidt Mitternachtsshow habe ich. Ich bin irgendwann von Corny gefragt worden, ob ich das mehr machen möchte und mich mehr mit dem Schmidt identifizieren möchte. Da, so war das damals. Das weiß gar nicht wann, das war irgendwann in den 90ern, Ende 90er.
War das auch schon zu dem Zeitpunkt? Man muss kurz erklären, also die Leute, die es nicht kennen, die Schmidt-Mitternachtsshow ist ein Format, was halt immer so um 12 Uhr im Schmidt-Theater, was ein sehr bekanntes auf der Reeperbahn ist, um 12 Uhr ist, was ja, Fluch und Segen zugleich ist, weil die Leute teilweise entweder schon sehr voll sind oder sehr voll sind und dementsprechend, das ist halt Fluch. Das kann sehr, sehr gut sein, die Stimmung kann aber auch hart kippen, weil es teilweise echt sehr pöbeliges Publikum ist, was dir natürlich als Entertainer hart in die Karten spielt, weil du die Leute natürlich hart. Verbal,
Ich krieg die alle immer.
ja genau, das ist dein Spiel. Aber ich habe halt einige gehört, die das, ja. Aber auf jeden Fall ist es eine Show, die immer Mitternacht ist, Entschuldigung, bevor ich wieder abschweife, und sehr bekannt. Und die war in den 90ern sogar beim NDR, glaube ich, ist sie ausgestrahlt
Genau.
worden, ne? Immer live oder war die.
Die wurde live ausgestrahlt, aber da gehörte ich noch nicht zu. Also insofern ist das
Okay.
für mich eigentlich, für mich ist das so ein Ritterschlag gewesen, dass ich da im Schmidt überhaupt mehr machen
Ja.
sollte, weil das, hat für mich, ich glaube, den gleichen Stellenwert wie für dich. Also die Show war, das war auch vor meiner Zeit, da war ich noch Teenager, als ich habe das zu Hause mit meinem ersten eigenen Fernseher in meiner ersten eigenen Wohnung, da habe ich halt Schmidt Mitternachtsshow geguckt. Und krass, ja. Dass ich dann später ein Teil dieses Theaters war, das war schon, das war eine Adelung. Oder
wie ja, das ist also für Comedians, Stand-Up-Comedians, also ich bin ja auch damit groß geworden, halt mit Quatsch Comedy Club, dann da auf diese Bühne zu dürfen und dann zu sagen, holy fuck, ey, das ist schon, wenn man das sonst im TV geguckt hat und dann auch im Imperialtheater dann irgendwie mal da sich das angucken, krass, hier hat das angefangen, so, damit bin ich halt groß geworden, aber das ist cool, also wie gesagt, du bist jetzt auch quasi, du hast ja ein bisschen Pause gehabt und bist dann ja jetzt auch wieder da, ne? Und machst jetzt auch regelmäßig die Mitternachtsshow, ist glaube ich jeden Samstag, ne?
Ja, die Mitternachtsshow ist jeden Samstag, aber ich mache auch meine Show wieder. Ich habe ja dann auch eine eigene Show gehabt im Schmitz.
Stimmt,
die Late Night. Die Late Night.
Genau.
Davon habe ich, glaube ich, 130 gemacht. Die waren alle ausverkauft, bin auch sehr stolz drauf. Da bin ich sehr stolz drauf. Ja. Denn als man mir das vorschlug, wir machen jetzt wolltest du nicht eine Mitternachtsshow machen, habe ich gesagt, also das hat Hamburg jetzt gerade noch gefehlt, dass so ein bunter Vogel da sich hinstellt und 12 Uhr noch was macht. Ich habe da eigentlich nicht dran geglaubt. Darum habe ich mit dem Schmidt-Theater damals ausgehandelt, dass die mindestens ein Jahr laufen muss und wir und ich dafür eigentlich nichts haben will, sondern dass wir uns die Kosten teilen, also die Gage teilen oder die Kosten auch. Also die ziehen ihre Kosten erst ab und dann von dem, was überbleibt, 50-50. Und das haben wir dann so gemacht. Das hat nämlich auch ein Jahr gedauert, bis die in Gang kamen.
Das ist nämlich das, was die meisten auch unterschätzen. Eine Show kann nicht von ein Tag auf den anderen der Wahnsinn werden. Es sei denn, du bist eine Person, die einfach wirklich ein Standing hat und einfach auch bekannt ist, dass die Leute sagen, ah krass, der macht eine Show.
Dann aber dann musst du es auch weiter bedienen, dann musst du die auch halten erstmal.
Genau, das ist das Ding, du musst die Leute ja dann haben und das ist nämlich auch das Ding, dass man wirklich ein bisschen braucht.
Die wurde dann super erfolgreich. Ich hatte dann, wie gesagt, 130, glaube ich, davon gemacht. 10 Jahre habe ich das gemacht und dann habe ich etwas, wovor ich auch dich warnen kann als jungen Kollegen, dann ist etwas passiert. Was ich so nicht begriffen habe, das habe ich erst später in so einer Art Seminare und Beratung, Coaching, da habe ich sowas gelernt. Ich bin ja Autodidakt, ich bin ja auf die Bühne gegangen und habe immer aus den Hosentaschen und aus dem Vollen gezaubert, was auch von mir war. Und weil ich kein Handwerk mitbekommen habe, das heißt keine Schauspielausbildung, ich habe ein bisschen Gesangsausbildung gemacht, aber Timing und solche Sachen, das hat man sich ja alles selber gebracht. Irgendwann ist das erschöpft. Irgendwann ist das einfach, dann hast du alles aus dir rausgeholt, du hast alles ausprobiert, was du von dir weißt, deine Fantasie, du hast das alles rausgeholt und du hast oft übertrieben, weil du eben das Handwerk nicht hast. Du weißt nicht, wann sollst du dich zurücknehmen, wie viele Pausen brauchst du eigentlich. Du nimmst alles an, ich bin überall aufgetreten, wo ich auftreten sollte. Ich war immer der, der am meisten getrunken hat, immer der, der am längsten gespielt hat, der am meisten geraucht hat, der am versautesten war, weil ich immer gewinnen wollte. Und irgendwann bist du nämlich leer. Und fragt sich dann, wie bin ich denn eigentlich hier hingekommen und wie geht es jetzt weiter? Und an diesem Punkt war ich dann irgendwann. Ich habe dann gedacht, jetzt habe ich wieder eine Late Night, was soll ich denn da jetzt noch erzählen? Und die große Frage war, wie geht das eigentlich hier weiter? Schmeißen die mich irgendwann raus, weil die sagen, das läuft jetzt nicht mehr? Oder fällst du irgendwann besoffen von der Bühne? Oder kriegst du einen Nervenzusammenbruch? Oder
ja, muss man ganz kurz sagen. Du hast echt viel getrunken. Das ist ja auch schon so ein bisschen legendär quasi.
Teilweise
warst du eine Flasche Wodka, ne?
Eine Flasche Wodka.
Auf der Bühne. Ja. Da muss man auch erstmal noch
stehen. Also ich würde sagen, in 6 Tagen 5 Flaschen Wodka.
Wow. Also da wäre ich am 7. Tag auf jeden Fall raus.
Also ich lege Wert darauf, dass ich kein Alkoholiker war, weil ich halt zu Hause dann nicht trinken musste. Allerdings, ich habe einfach zu Hause dann immer gespült. Ich habe einfach ganz furchtbar viel Wasser getrunken zu Hause. Okay. Und mein Körper gereinigt und ich habe das auch immer kontrollieren lassen. Ich habe immer Leberwerte kontrollieren lassen.
Okay,
und das war alles gut. Und der Witz ist, ich habe dann ja aufgehört auf der Bühne. Ich habe die Brücke abgebrochen eben zum Schmidt und auch und habe gesagt, ich muss irgendwie was anderes machen. Und wollte das, mein Bauch hat mir immer, das kommt ja immer die Frage, wie willst du das toppen? Wie willst du das toppen, was du da machst?
Und mein Bauch hat mehr als ausziehen kann man sich auf der Bühne.
Genau.
Das ist ja, also danach ist nur noch Haut abziehen und dann ist es schwierig.
Naja, ich habe es noch getoppt. Ich habe noch in Eimer gepisst und dazu Don't Cry for Me Argentina gesungen.
Stimmt. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Ja.
Das war die Nummer für den Papst. Aber aus dem Bauch kam immer schon mit Ruhe. Also mit dem Gegenteil. Für mich ist das ein künstlerischer, der künstlerische Anspruch ist für mich nicht der Moment. Der Moment, dass ich da stehe und die Leute zum Lachen bringe oder was ich da gerade tue. Der künstlerische Moment ist eigentlich die Reaktion hinterher. Also künstlerisch war jahrelang für mich voll ganz gut. Wichtig, dass die am nächsten Morgen sagen, oh Gott, ey, ich hatte gestern Spaß, aber wenn ich mir diese Bilder angucke, die ich jetzt im Kopf habe, also das ist für mich. Und so war es eben auch, der nächste künstlerische Wandel konnte nur sein, dass ich die Leute begeistere mit genau dem Gegenteil, als das, was sie erwarten. Ich ziehe mich nicht mehr aus, ich rauche nicht mehr und ich trinke nicht mehr. Und trotzdem sitzen sie am nächsten Morgen da. Es war ganz anders, als ich gedacht habe. Ich habe gehört, der macht es, aber das war trotzdem toll. Das ist der Antrieb dahinter.
Ja, das ist krass, ja. Ja, da muss man halt für sich auch die Brücke finden, ne? Zu sagen, okay, ich habe jetzt Vollgas gemacht, also das war Next Level, da kommt nichts mehr nach, also da gibt es nichts mehr, was es noch irgendwie gibt, und dann zu sagen, das bin ich jetzt. Und dann aber auch dazu stehen und nicht dann sich wieder einkehren zu lassen, das ist nämlich auch das Problem, dass viele dann sagen, oh, du hast aber das gemacht, das war viel geiler und so und so, und dass sie dich dann irgendwie umdrehen und sagen, ja gut, dann mache ich halt wieder
das. Das waren die letzten 30 Jahre, die letzten drei Jahre waren das. Die letzten drei Jahre waren hadern, hart arbeiten, trampeln, heulen, hysterisch schreien, Management wechseln, alle zusammenkeifen, weil das einfach das war ganz schwer. Aber was die Energie war immer, das ist total spannend, ich gehe halt auf die Bühne und mache was, womit die alle nicht rechnen. Und wenn das klappt, ist das total geil. Und das hat eigentlich immer geklappt. Was eben nicht geklappt hat, war, natürlich, das war ja klar, die großen Gruppen blieben weg. Früher sind ja 20 Männer zu mir gekommen, die hatten sich vorher schon eine Flasche Wodka, haben mir alle auf die Bühne gestellt und haben gefeiert. Die blieben natürlich weg. All diese, sage ich mal, ohne das Böse zu meinen, aber so diese Prollschiene, die sich ab die Party machen will.
Was dann ja rum wieder auch cool, also ob jetzt 20 als Gruppe kommen oder dann irgendwie zwei Fünfergruppen oder so, also eine kleinere Gruppe.
Ja, es wurden schon wesentlich weniger Zuschauer.
Okay.
Wenn die jeden Abend irgendwie, und ich habe jeden Abend, die kam ich an irgendwelche Theater an, und ich weiß, das war noch im letzten Jahr im Mai, da habe ich echt gedacht, ey, das kann ich jetzt nicht mehr. Das waren vier Tage, habe ich gespielt. Jedes Mal in irgendwelchen Häusern, wo vorher zwischen 250 und 400 Leute waren, da kam ich an und dann kam mir jeden Abend ganz besorgt vor dem Gesicht der Veranstalter entgegen, wie viel haben wir denn heute? 30.
Ja.
40.
Habe ich auch geschrieben. Das ist
heftig.
Ja, wenn man halt diese Crowd gewöhnt ist, das Ding. Aber ich habe das zum Beispiel auch für mich jetzt lernen müssen. Und das hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich habe 4 Tage Comedy Meets Charity gemacht in kleinen Cafés. Und wollte einfach nur mein Soloprogramm ein bisschen durchspielen, testen. Das war so kurz vorm Sommer. Und da ist leider dann halt die Plakate sind nicht angekommen. Und das heißt, die haben nicht Werbung gemacht. Und ich habe mich nicht mehr drum gekümmert. Und dann habe ich vor 8 Leuten, vor 9 Leuten, vor 25 und vor 6 Leuten gespielt. Aber ich habe es durchgezogen.
Ja,
und ich
das ist auch ganz wichtig.
Und habe einfach mein Solo-Programm gespielt und habe danach, ich habe das auch thematisiert, ich habe gesagt, ich weiß, hier kann jetzt keine euphorische Energie entstehen und Stimmung passieren, oder dass die irgendwie total ausrastet, weil das entsteht ja manchmal durch eine Gruppierung. Und habe dann gesagt, und danach habe ich auch Komplimente bekommen, dass ich gesagt, ey, du hast gespielt, als ob hier trotzdem irgendwie 50, 60, 100, genau. 200 Leute sind. Und das war halt mega cool. Das war für mich ein gutes Kompliment, dass ich halt weiß, okay, ich habe meinen Part der Arbeit verstanden. Und habe das dann gespielt. Und ich habe auch in einer, Goldschläger-Nacht, das war irgendwie unten in Bayern unten, da war so ein Stadtfest und da haben wir das in einem Friseursalon gemacht. 3 Runden, knapp 45 Minuten. Und die letzte Show, wo ich dann dachte, okay, jetzt machst du es halt nochmal. Da waren auch maximal immer so 10 Leute, weil es halt super warm draußen war und der Salon war brechend warm. Und dann saßen da zum Schluss und in der letzten Show saßen 5 Leute plus 2, die, glaube ich, nichts verstanden haben, weil die, glaube ich, kaum Deutsch gesprochen haben. Und ein 13-jähriges Mädchen. Und da dachte ich so, wow, in der letzten Show, wo ich eigentlich nochmal Vollgas geben wollte, und jetzt kommt das. Und das war super lustig, weil genau dann entsteht diese Energie. Und das muss man einfach mitnehmen. Und ich glaube, das fehlt auch einigen Leuten, die jetzt gerade anfangen, dieser neuen Szene, in Anführungszeichen, wo die Leute dann so, sind nur 20 Leute da? Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Digga, das haben 20 Leute bezahlt für deine Dienstleistung. Mach deine Arbeit.
Ja, vor allen Dingen, was mir ja fehlt, man muss ja mal vorsichtig sein, wenn man Kollegen schältet. Ich nenne ja auch keinen Namen. Ich weiß ja Gott sei Dank auch so viele Namen gar nicht. Aber es ist so, für mich hat das alles immer einen künstlerischen Aspekt. Ich bin ein großer Kate Bush-Fan. Und der Grund, warum ich auf die Bühne gegangen bin, war eigentlich, Das waren eben solche Fantasiesphären. Das waren so, hat Kate Bush, Lorena McKennitt, Patti Smith, diese Revoluzerin, die, also, das waren alles Sängerinnen, meistens Frauen, die mich berührten, sei es durch ihre sprachliche Energie, durch ihre politische Einstellung oder eben auch durch Fantasiewelten und so.
Okay, du bist auf jeden Fall nicht 27, weil ich kannte keinen Namen davon.
Kennst du Patti Smith nicht? Vielleicht Punk, eine Punk-Ikone.
Okay.
Und deshalb hat das für mich unbedingt alles einen künstlerischen Aspekt, deshalb auch das Make-up und deshalb auch komische Aktionen, die ich da mache. Und ich glaube, es gibt heutzutage ganz viele Comedians, die einfach auf die Bühne gehen, weil sie das toll finden, beklatscht zu werden und sich dann eben besser fühlen, was ich ein bisschen arm finde, aber gut, jedem das seine. Und denen reicht es aber, diese Reaktion hervorzurufen. Ja. Also, dass die Leute einfach klatschen. Da bleibt dann auch vielleicht nichts, wenn die gehen. Die möchten auch nicht unbedingt was verändern. Oder
ja, da fehlt so die Meinung zu bestimmten Dingen.
Also, genau.
Das ist also lustig. Ich habe ja im Endeffekt, ich rede ja auch über diese ganzen Trend-Make-up-Geschichten und so ganzen Kram und ziehe da halt die Mädels ein bisschen durch den Kakao, die halt einfach sich übertrieben schminken, was viele einfach nicht nötig hätten. Aber die finden das gut und es ist auch okay, jeder soll das machen. Aber ich mache da halt meine Gags drüber und habe dann halt im Nachhinein in Lüneburg, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, diesen Post, wo sie mir eine E-Mail geschickt hat, was ich mittlerweile weiß, dass es eine Frau war, wo sie gesagt hat, ja, wie kann das denn sein, dass ein Typ mit Tattoos und sich als Kunstfigur darstellt, sich über andere Kunstfiguren lustig macht. Und das war, wo ich dachte so, aber warum wertest du, ich spreche ja für die Frauen. Ich sage ja, sie sollen es nicht machen, sie müssen es nicht machen, nicht für eine Männerwelt, sondern sie sollen einfach sich natürlich, sondern einfach die eigene Schönheit nutzen. So, und da war es sehr interessant, dass dann trotzdem Leute das falsch verstehen. Oh. Und dann sagen so, ja, aber du hast das gegen die Frauen gesagt. Nein, ich sage ja, selbst zum Beispiel habe ich einen Bit oder einen Satz, wo ich sage, ne, wenn die, ich höre ganz oft von Männern so, ja, wie ist denn hier die, wie muss eine Frau für dich aussehen? Und ganz oft hörst du, ja, dicke Titten muss sie haben. So, und da sage ich halt, das finde ich Bullshit. Solange eine Frau ein bisschen mehr hat als ich, reicht das ja.
Ja.
Das heißt, ich spreche ja für die Frauen, dass es nicht so aussehen muss, aber trotzdem verstehen die Leute es dann manchmal nicht. Ich versuche ja was mitzugeben, dass die Leute einfach ein bisschen
spannend aber haben. Aber das ist ja auch, also ich weiß jetzt nicht, ich kenne es ja jetzt nicht ganz genau, ja. Aber das fühlt sich für mich auch schon wieder an nach dieser Hashtag-Debatte. Also du sagst ja irgendwas.
Das ist MeToo.
Genau, ja. Du sagst irgendwas und dann kommt gleich das ganze Verteidigungsministerium aus der Ecke. Auch das brauchen wir. Ich habe auch einen Hashtag, der heißt ja. mir egal.
Ja. Ich habe zum Beispiel neulich bin ja bei diesen Barber Angels, dieser Verein, und da habe ich einen
Post. Die Barber Angels?
Genau, das ist ein Verein aus Friseuren, die obdachlosen, hilfebedürftigen Menschen die Haare schneiden, deutschlandweit.
Ach, toll.
Und da haben wir so eine interne Gruppe und da habe ich was geschrieben, weil ich gesehen habe, dass einige Leute da irgendwie so ein bisschen Blödsinn gepostet haben, was mir nicht zugesagt hat, und dann habe ich was dazu gesagt, dass ich damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte, und habe da drunter geschrieben, PS, eigentlich bin ich aber ganz nett, love a penis. So. Und dann wurde mir gesagt, ja, aber mit Liebe und Penis möchte ich mich jetzt hier auch nicht noch begrüßen lassen. Und ich dachte so, hä? Moment mal, also das ist ein, so, fängt schon an, weißt du, denke so, ach, come on, ey.
Da gibt es einen schönen Satz, dass ich von mir selber sage, ich habe einen schönen Satz kreiert, dauert lange, aber der ist wirklich schön. Und den erzähle ich schon, ich würde sagen, seit 20 Jahren. Seitdem es Internet gibt, hat selbst das dümmste Arschloch eine eigene Meinung. Das ist so ein Satz, der ist mir vor 20 Jahren, und zwar, als ich mich immer geärgert habe über diese, früher hatte man ja Gästebücher.
Ja.
Das hat man heute, im Schmitz gibt es auch noch eins. Ja. Da habe ich übrigens irgendwann mal Verbot drin gekriegt, da drauf zu kontern. Wenn Leute was da reingeschrieben haben, habe ich dann immer gekontert. Da hat mal einer reingeschrieben, also die Vorstellung war ganz furchtbar. Kay Ray hat sich da gehangelt an wer weiß was, das hat mir nicht gefallen. Ich konnte nicht sehen, es war zu kalt und die Musik war zu laut. Wenn sowas dann drin war, habe ich gesagt, oh, ich glaube, an diesem Tag wären sie am besten gar nicht aufgestanden. Da hat ja alles gegen sie gesprochen. Ich wünsche ihnen einfach das nächste Mal einen besseren Tag. Und da hat man mir gesagt, ich darf das nicht.
Ja, das ist nämlich genau das Problem. Ich habe das ja auch zwischendurch, dass ich dann auch mich manchmal bei YouTube zum Beispiel für die Kollegen ansetze, bei Nightwatch oder so, wenn dann irgendwie was war, dass ich dann runtergepostet habe und bla und denke so, ah, keine Ahnung, come on, Leute.
Das bringt aber eigentlich nichts.
Genau, das ist das Problem, das bringt gar nichts.
Weißt du, was die neue Strategie ist, die ich habe? Ich tippe immer erst, das mache ich tatsächlich wieder und das mache ich wirklich.
Okay, du schreibst den Text.
Ich schreibe den Text und dann lösche ich den wieder. Dann bleibt bei mir irgendwie dieser Eindruck, Ich habe das geschrieben. Ich sende das nur nicht ab. Also ich schreibe bei Facebook komplett, also riesige Kommentare, wenn mir was nicht passt. Und bevor ich das aber abschicke, lösche ich das wieder. Dann habe ich hab was gesagt, weiß keiner.
Löschen, Daumen hoch machen. Aber das kann. Wie ist denn für dich allgemein so in der Szene, also Comedy-Szene? Du bist ja dann schon eigentlich relativ autark unterwegs, oder? Du bist wenig in Mix-Shows, oder?
Ich habe das jetzt forciert, weil dadurch, dass ich dieses Image gewechselt habe und auch viel Managementwechsel hatte, wenn du dann dein Management oft wechselst, dann verlierst du auch einfach Spielorte. Die einen können die da nicht anrufen, dann kann man sich nicht erreichen und dann bist du irgendwo draußen. Und ich für mich, und dann fehlte mir mein Schmidt-Theater, das waren immerhin 12 Shows pro Jahr. Und dann alle 2 Jahre diese Wintergale, die jetzt Elke Winter ja macht, ist pompös. Dadurch fehlte mir auch wirklich Auftritt. Und darum habe ich versucht. Und außerdem hatte ich mir vorgenommen, wenn ich mein Image jetzt wechsle, dann möchte ich noch mal ein bisschen lernen. Ich möchte schreiben lernen. Und darum muss ich mit Comedians zu tun haben. Ich möchte auch keine Angst haben vor Comedians. Ich hatte immer Angst vor Comedians.
Okay.
Weil die einfach mir besser auf den Punkt sind. Weißt du, bei mir ist immer, wenn ich in der Comedy-Show war, mit 6 Minuten, 7 Minuten, da kann ich dir nicht versprechen, ob ich da auf dem Punkt bin. Ich muss mich erstmal aus meiner Maske und aus meinem Kostüm rausspielen.
Ja,
dann sind schon 3-4 Minuten rum. Und ich kann auch nicht, ich bin ja jemand, der keine festen Nummern hat, wo ich genau weiß, nach 3 Sekunden habe ich einen Lacher.
Ja.
Das habe ich 30 Jahre nicht gemacht. Und das wollte ich lernen. Und darum mache ich die komische Nacht.
Stimmt, bist du auch relativ viel.
Das habe ich gemacht, das habe ich jetzt 3-mal gemacht oder 2-mal, es hat Spaß gemacht.
Richtig gut, ne? Ich mache das auch super gerne.
Und dann, was habe ich denn noch? Und ja, so 1-2 Folgen kommen in die Formate, wo ich gesagt habe, ich würde auch mehr machen, weil ich das einfach gerne lernen möchte.
Schreibst du denn momentan auch an Sets oder an Bits oder irgendwas? Also schreibst du wirklich auch?
Eigentlich nicht. Also ja, also was ich mache ist, ich schreibe. Ich bin noch nicht so weit.
Okay.
Ich kann mich nicht an meinen Schreibtisch setzen und sagen, so jetzt fällt mir mal was ein. Das Einzige, wo es geht, ist vor der Show.
Okay.
Darum habe ich immer hier mein BlackBerry-Handy mit Tastatur. Und da ist mein Words drauf und dann setze ich mich, ich lese oder ich höre die Nachrichten und dann setze ich mich vor der Show hin, suche mir eine Nachricht raus und schreibe eine Nummer über diese Nachricht. Und dann gehe ich auf die Bühne und sage, meine Damen, bevor ich anfange, damit die auch nicht zur Show gehört.
Okay.
Dann, weißt du, dann gehe ich so raus und sage mal, die schrillsten und die schnellsten Gedanken tippe ich ja gerne mal in BlackBerry, die lese ich Ihnen jetzt vor.
Okay.
Und wenn das dann funktioniert, dann habe ich schon gleich nach dem ersten Schreiben so ein paar Lacher, dann weiß ich, okay, dann kann es sein, dass ich an dieser Nummer weiterarbeite.
Ah, okay, cool. Das war eine gute, bei mir ist es halt so, wenn ich spontan mit Sachen, ich war gestern bei einem Open Mic zum Beispiel, auf einer Bühne, wo ich halt einfach getestet habe und ich kriege es nicht hin, ich will es immer machen, mit komplett umgespieltem Material auf die Bühne zu gehen. Aber ich mache immer einen safen Opener. Also ich mache immer so, die ersten 2 Sätze sind immer safe eigentlich, da ich weiß, dass ich da immer einen Lacher bekomme. Das ist so dieses Wohlwollende, ne, was man eigentlich. Aber ich schaffe es auch nicht, wirklich mal zu sagen, so, das ist jetzt komplett einfach nur 4 Worte und ich weiß noch nicht, wo es damit hingeht. Im Mittelteil habe ich das öfter, aber ich schaffe das nicht. Das irgendwie, da fehlen mir die Eier noch zu, aber es ist so.
Der Witz ist ja eigentlich, guck mal, wie unterschiedlich die Sichtweisen sind. Das sind ja alles Sachen, die ich eigentlich kann. Also wenn bei mir einer tot umfällt, dann mache ich dir noch eine Geschichte. Das kann ich dir, dass die Leute sich biegen vor Lachen, bis der vom Leichenwagen abgeholt wird. Das könnte ich machen, ohne dass ich mir da vorher was überlege. Aber wenn ich
was die Erfahrung halt macht, ne?
Ja, das hat auch viel, ich nenne das ja Schützengraben der Unterhaltung,
dass
ich aus dem Pulverfass komme. Ich komme ja aus der klassischen Travestie.
Ah, okay, krass. Okay, das ist natürlich.
Da habe ich begonnen. Und wenn du daher kommst, das ist ja sowieso so eine Randgruppe, die hat einen etwas anderen Humor auch, die sind ja noch ein bisschen derber.
Ja.
Die sind einfach schneller.
Genau, was halt aber auch der Modus ist, also ich habe auch eine Freundin, wie schon gesagt, einen Kumpel, dann eben einen Kollegen, der auch Travestie macht. Und da ist es halt so, es wird, das ist so das Interessante, es wird einem ja nicht übel genommen, wenn du als Figur, du bist ja hinter einer Maske so quasi, und dann kannst du halt sagen, was du willst, und die Leute sagen, eigentlich bist du, aber das ist super lustig, genau wie beim Bauchredner. Die Person, die Puppe hat das gesagt, dass die Person im Publikum Wichser ist, aber eigentlich war es ja, und das sehen die Leute nicht, aber wenn wir das machen, ist es halt sehr krass, und da hast du natürlich den Vorteil, dass du auch, also ich weiß nicht, ob du das mit Kostümierung oder mit Make-up immer machst. Machst du es immer mit?
Nein, ich habe aber jetzt wenig Make-up, aber ich weiß, worauf du hinaus bist. Das stimmt zwar, was du sagst, aber bei mir kommt jetzt natürlich Ich habe den Bonus, ich habe natürlich den Bonus, der hat immer, weil wenn du zu dem gehst, musst du mit einigem rechnen.
Yeah, genau.
Den Bonus habe ich schon. Aber jetzt, es kommen ja jetzt auch neue Leute zu mir und jetzt habe ich wenig mehr. Ja?
Okay.
Und jetzt, also das, was ich da, ist jetzt nicht die provokante, Augen, ja, nur ein bisschen, genau. Ein bisschen so. Was ich da jetzt, ich bin nicht mehr die provokante Figur. Aber was jetzt wichtig ist, dass du echt authentisch bist und in den Leuten Vertrauen schaffst, dass sie sich darauf einlassen. Also ich erkläre den Leuten vorher schon so ein paar Dinge, zwar lustig, die mir nicht passen, aber ich sage eben zum Beispiel, hören Sie mal zu, das rechts, links und wer ein Künstler muss Haltung haben, das können Sie bei mir heute Abend mal alles vergessen. Ich finde das total hysterisch. Mein Rasen ist ganz braun geworden über den Sommer. Ich habe jetzt nur eine Angst, dass morgen die Toten Hosen kommen und ein scheiß Gratiskonzert gegen rechts geben, weil ich einen braunen Rasen habe. Also können wir das bitte mal lassen. Und dann habe ich diese, und ich mache das aber auch so, verbunden meinetwegen noch mit einem Lied, dass die wirklich wissen, der weiß, was er sagt. Und mir nehmen die das nicht übel. Ich weiß nicht, das muss irgendwas mit Authentizität und
so,
sowas zu tun.
Im Endeffekt ist es aber auch so, in Amerika zum Beispiel, die erfahrensten Comedians oder die Stand-Upper in dem Sinne, sind halt alle auch ein bisschen älter. Dementsprechend, du hast natürlich auch eine gewisse Haltung, ein gewisses, wenn du ein Alter hast, dann hast du natürlich auch so, wenn ich jetzt, das ist nämlich das Problem, was ich teilweise so mit 18, 19-jährigen Comedians dann habe, die irgendwie sagen, oh ja, hier und die Frauenwelt und bla bla bla, und denken so, Digga, du hast da 3 Jahre Haare am Sack, entspann dich mal. So, das kann ich denen nicht abnehmen, aber teilweise funktioniert es trotzdem, was auch okay ist, weil das Handwerk dann in dem Moment verstanden hat, aber ich kann den Inhalt der Nummer, und das ist bei dir dann egal, was du dann rein theoretisch sagst, du hast natürlich deine Erfahrung und auch deine, dich mit bestimmten Sachen auseinandergesetzt. Ich glaube, da haben die Leute dann auch den merken und sagen, ja, der Digga, der steht seit 30 Jahren auf der Bühne, der weiß, wovon er redet. So, das ist natürlich dann auch genau der Modus, wo wir uns dann manchmal, ich bin jetzt auch Mitte 30, aber da muss man sich auch immer noch ein bisschen erklären. Wenn man halt so ein bisschen quietschig lustig ist und ein bisschen albern, ich bin ja manchmal auf der Bühne noch wie 12, so, dass ich dann halt über jeden Blödsinn lachen kann und die Leute denken so, Digga, das wird sogar lustig. Ja, das ist lustig, aber für mich, also das reicht dann auch.
Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man in den Leuten so eine Sehnsucht erweckt oder so ein Gefühl erweckt, dass der da auf der Bühne ist, etwas hat, was sie selber verloren haben. Also viele Zuschauer, es gibt ja dieses schöne Ding, was ich übrigens jeden Abend in meiner Show momentan Leute frage, und dann denke ich mir, ach, du bist so gemein. Mhm. Ich rede über Gleitcreme. Ich sage früher, meine Show heißt ja, wonach sieht es denn aus im Moment? Dann sage ich ja nichts mehr das, wonach es mir aussah. Früher hast du eine Scheibe Brot gemacht und die ließ Wasser im Mund zusammen und du hörtest im Fernsehen Sandmännchen. Ja. Heute läuft dir das Wasser im Mund zusammen, du machst Fernsehen an, du willst eine Scheibe Brot essen und du hörst, sie leiden unter Scheidentrockenheit. Ja. Und dann gehe ich auf dieses Medikament ein und dann gehe ich immer in die erste Reihe und suche mir ein Pärchen aus und sage, ich brauche mal, wer braucht denn sowas? Gucken Sie mal Sie hier zum Beispiel. Und dann sage ich, ficken Sie noch oder spielen Sie schon Golf? Und dann, das ist ja dieses alte Ding.
Ja.
Und dann denke ich immer, du bist so gemein. 50% der Leute, die du ansprichst, die ficken nicht mehr. Und du wächst dann diese Sehnsucht.
Ja.
Du bringst die Leute wieder zurück. Und genauso ist das, wenn du so ein kindliches... Ich glaube, ganz furchtbar viele Leute im Publikum mögen gerne, wenn sich jemand auf der Bühne so ein bisschen knuddelt. Also, dass man so sagt, ach, der ist so toll, der hat so was Kindliches, den möchte ich gerne mal in den Arm nehmen. Oder der ist so, der hat sich was bewahrt. Das hört man ja auch oft.
Ich hab, in Bielefeld habe ich ja gespielt und dann habe ich ein paar Leute eingeladen von früher noch, die ich irgendwie kannte, weil und da war eine Schulzeit so mein bester Freund Tobi war mit da und dann lustigerweise auch noch eine ehemalige Freundin, mit der wir zusammen was zu tun hatten, und sie sagte, die hat Tränen gelacht, die hat sich so kaputt gelacht, sie kannte ein paar Sachen aus dem Internet und sagte dann, oh, das ist so schön zu sehen, du bist wie früher. Du bist einfach wie früher, du redest so, du hast genau noch diese Gedanken, du hast dieses Quatschige im Kopf, du bist schmerzfrei, was bestimmte Sachen angeht. Ey, da saß ein 13-Jähriger im Publikum und du ziehst dann trotzdem durch und hast dann irgendwie, dann sagte, das fand ich so schön zu sehen, dass du dich einfach, natürlich hast du dich weiterentwickelt, aber du bist trotzdem im Kopf oder im Herzen immer noch so geblieben. Und das war ein sehr, sehr schönes Kompliment für mich. Also, dass die Leute, die in dem Moment mich arbeiten sehen, trotzdem sagen, ey, du bist trotzdem noch ein
Typ. Genau.
Das ist halt ein sehr, sehr
Und das Moment. Ist auch der Unterschied zu vielen Comedians. Das sind eben oft so Entertainment-Automaten. Die gehen auf die Bühne und die erzählen dann irgendwas, aber du erfährst gar nichts über den Typen dahinter. Du weißt gar nicht, was ist denn das überhaupt für
einen? Was manchmal das Problem ist, natürlich in Mix-Shows. So, wenn du nur deine 15 Minuten Zeit hast, das finde ich im Quatschclub zum Beispiel ja teilweise auch, dann hast du den Newcomer-Spot mit 10 Minuten. Oh, da musst du aber echt Zeit arbeiten, so. Da musst du wirklich, das ist dann halt Arbeit. 10 Minuten Rock'n'Roll, du kannst nicht auf die Bühne. Es sei denn, du hast ein, ich sag mal, ein 6-Minuten-Set, was du halt ausschmückst mit deiner Attitude. So, aber da musst du ja wirklich so, du willst dann abliefern, du willst die Gags rausknallen. Und das ist dann halt. Und das macht halt mehr Spaß, wenn du deine 5-20 hast. Das ist halt. Deswegen zum Beispiel mache ich auch die Show Meridian, wo ich dich gerne auch mal dann auf jeden Fall, wenn du das sowas jetzt wieder mehr machen willst,
Ja, das
einladen
würde ich
will.
natürlich auch gerne machen, da kommen wir ins Geschäft.
Wo es halt 45 Minuten sind, was ja den meisten Leuten, seit 10, 15 funktionieren die alle, 20 meistens auch noch, aber darüber hinaus, dann geht nämlich das Arbeiten los und sagen, okay, jetzt.
Ist total interessant, aber bei mir ist es ja genau umgekehrt. Ich kann einfach, ich bin jetzt gelandet bei, gib mir 10, also war neulich, kennst du bestimmt auch Bünde Universum, der
Ja.
Dirk Kaiser, der hat gesagt, ach, da war irgendjemand krank und hatte mich gefragt, ob ich in dieser Mixshow auftrete. Und der kennt mich eigentlich nur ausufernd, wie früher auch
Ja.
immer war. Und dann habe ich da, ich glaube, einen 8-Minuten-Spot gemacht. Da habe ich mich aber wirklich 3 Tage drauf trainiert. Und alle waren völlig geflasht. Also
Rain-Stress.
der war aber, ich habe einen Mikroständer zerstört in der Zwischenzeit, weil ich mit dem immer so rumgedämmert habe. Und Behane war da, der hatte mich noch nie gesehen.
Okay.
Und der war fassungslos. Der hat gesagt, ey, Alter, ich habe ja viel über dich gehört, aber mit der Energie, das spiele ich 3 Tage. Weil ich habe alles in diese 6 Minuten gepackt, damit ich ja bloß schnell fertig werde. Aber das ist sonst auch nicht unbedingt meins. Aber ich finde das ganz toll, wenn das jemand kann, finde ich das ganz toll. Aber dafür kannst du mir natürlich 1,5 Stunden geben, die kann ich dir füllen. Da hast du aber dann die ersten 10 Minuten, vielleicht bin ich nur am Pöbeln. Das wird mir gerne mal gesagt. Du schreist deine Leute immer die ersten 10 Minuten nur an.
Was aber auch eine coole Art ist, was ja auch eine, kann auch eine gute Energie fürs Publikum werden. So. Das ist ja genau der Punkt. Man muss einfach den. Und ich sag mal so, wenn die Leute zu K-Ray gehen, entweder haben sie Geschichten gehört oder wissen es halt auch. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man dann erstmal angeschnauzt wird. So, und das ist auch das Ding. Es kommt ja auch manchmal darauf an, habe ich auch schon gehört, man soll die Energie mitnehmen, die man an dem Tag vielleicht hatte. Wenn man irgendwie stressig war und dann kommst du auf die Bühne und auch das erstmal zu sagen, boah, ey Leute, Alter. Aber das muss man gut machen können. Gestern bei dem Open Mic war einer, der hat sich über Sprachnachrichten aufgeregt, über eine Person, die 2 Minuten noch was Sprachnachricht geschickt hat. Und dann hat er eine Person angespielt, die halt vorher drüber gelacht hat, über andere Sprachnachrichten. Und dann hat er sie angespielt, aber auf eine Art und Weise, wo ich dachte, Digga, wirkt gerade zu ernst. Das wirkt halt nicht mehr, dass du halt auf einen Witz willst, sondern so, du bepöbelst sie gerade, obwohl sie gar nichts mit deiner Sprachnachricht zu tun hatte. Das war super interessant zu sehen, dass er diesen 5, 6 Minuten einfach, wow, komplett durchgedreht ist, aber es war halt leider die falsche Energie gefühlt.
Also das hat auch nicht funktioniert.
Nee,
Das
null.
ist sehr
Also das
interessant.
es war entweder kommst du raus und machst den Leuten, das ist ja das Ding, du musst den Leuten am Anfang eigentlich mal in den ersten 1,5 Minuten klar machen, wo deine Gedanken hin, in welche Richtung du gehst. Und da, wenn du nur 7 hast, das ist ja bei diesem Open Mic bei Heino zum Beispiel, du hast 7 Minuten und dann musst du ja erstmal auch klarkommen. Dann musst du sagen, so, guck mal, das ist so mein Gedankengang. In diese Richtung möchte ich dann wissen, ja, okay, das ist ein Humor und dann können sie damit arbeiten. Aber wenn du rauskommst, hier, oh, hier, du bist hier, Spanner, und dann ich dachte so, okay, das ist gerade, eskaliert gleich komplett, aber es war interessant zu sehen.
Ist ja, aber das ist mir schon bei einigen aufgefallen. Also früher, ich habe früher im Pulverfass zum Beispiel, da habe ich einfach viel gelernt. Da habe ich immer an der Bar gesessen und ich war oft auch der, ich war da schon der letzte Künstler,
Ja.
der zum Schluss auftrat. Aber trotzdem habe ich immer
Der
geguckt,
Headliner, wie man so schön sagt.
warum es da nicht klappt und warum klappt da jetzt das nicht. Und das war total interessant. Das sind so Kleinigkeiten, die viele gar nicht haben. Ich weiß, dass eine Kollegin immer gesagt hat, wo kommen Sie überhaupt her? Die hat nie gesagt, wo kommen Sie her, sondern überhaupt. Und dieses Wort überhaupt,
Klingt
das
abwertend.
war's.
Ja.
Das war's. Und oder ich bin ja auch aus dem Pulverfass.
Also war das überhaupt dann positiv in dem in
Nein,
der
das war das war. Also auf
das
mich
war das
wirkte das immer negativ. Und ich habe immer gedacht, warum hat diese Person, warum kriegt die nicht so viel Applaus? War die in allem, was sie machte, immer diese Gnatzigkeit hatte. Wo kommen Sie überhaupt her? Das war immer alles ein bisschen, war immer alles ein bisschen negativ besetzt
Gut, wenn du
alles.
als Travestie natürlich diese Rolle spielst, dann musst du es, glaube ich, aber von Anfang an so rausteasern, dass du halt diese Arrogante bist, weil dann kommt es halt auf das Timing an. Was man dann lernen kann, sozusagen, wo kommen Sie denn
Das war aber,
überhaupt hin?
ja, aber
Genau.
das war keine Rolle in diesem Moment, sondern das
Ah,
war
okay.
quasi wie ein Stand-up, nur ein
Okay.
Stand-up im Fummel, das war
Ja.
keine Rolle.
Ja, aber das meine ich gerade. Du kannst ja trotzdem, du, ich sag mal, man entscheidet sich ja für eine Perücke, um eine gewisse Optik zu erreichen. Na, und da ist es ja auch, wenn du hast einen Long, also hast einen Bob zum Beispiel, hier, wie heißt er denn, Janina Chamel, die auch bei Olivia eine Zeit lang gearbeitet hat, die irgendwann eine kurze Perücke, eine der wenigen kurzen Bob, was eine ganz andere Attitude auf einmal gegeben hat. Und da konnte sie natürlich damit spielen. Dann konnte sie so ein bisschen nicht so übertrieben, dann konnte sie ein bisschen sexy sein. Mhm. So. Und das meine ich gerade, wenn du dann sagst, ja, wo kommen sie denn überhaupt her? Kommt es darauf an, wie du es verpackst. Aber das, deswegen.
Das war sehr interessant. Ja. Ich habe da sehr, also gerade was so solche Sachen betrifft, habe ich sehr viel gelernt. Und da etwas, ich bin ja, es wird ja immer behauptet, ich wäre überall rausgeflogen. Ich glaube, das sind die Wunschträume all dieser Leute. Die denken immer, ah, oh, das ist okay, da hat das
übertrieben. Also meinst du jetzt beim Management oder?
Nee, also, die Leute, es geht ja auch um, ich wäre bei AIDA rausgeflogen und ich wäre im Schmitz rausgeflogen. Das stimmt alles überhaupt nicht.
Hast du nicht letztens noch AIDA gespielt?
Ich bin überall gegangen, nee. Ich bin bei AIDA auch gegangen, aber ich bin gerade mit denen in Verhandlungen, ob ich wieder in Berlin arbeite. Ich brauchte einfach eine Pause. Ich bin auch nicht nett gegangen, das stimmt schon. Ich bin überall weggegangen, habe gesagt, macht euren Dreck alleine. Und was ich erzählen wollte, war, ich war im Pulverfass. Ja. Und im Pulverfass gab es auch so etwas, was man, wenn man nichts mit der Materie zu tun hat, falsch verstehen kann. Es war ein Abend, an dem habe ich da gesessen, und das ist so typisch KB. Wie funktioniert KB? Und da waren einfach ein Tisch mit Frauen, und die waren ganz, ganz widerlich. Die waren zu jedem Künstler widerlich. Und einer nach dem anderen kam in die Bühne, hinter die Bühne, das war auch schlimm. Ja. Ich bin gespannt, ich bin demnächst im Quatsch Comedy Club, ob das da auch so ist. Einer nach dem anderen kam nach vorne und hat sie hinten noch mehr aufgehetzt. Okay. Was ist denn das für ein scheiß Tisch da vorne? Dann ging der nächste Künstler raus. Das ging immer höher. Und ich habe gedacht, wie kriege ich? Und vor mir war eine Kollegin, die hat gesagt, könnt ihr jetzt bitte mal ruhig sein? Nee, wir haben das bezahlt. Ja, aber es gibt andere Leute, die möchten die Show aussehen. Ja, können die auch, aber wir haben das bezahlt. Wir machen hier so viel Krach, wie wir wollen. Und der Chef vom Pulverfass, wenn du dich bei dem beschwert hast, dann hat der immer gesagt, ja, und die möchten hier feiern. Hast du dich schon mal nach Feierabend gesehen? So, das war sein Argument. Und ich habe immer überlegt, wie kriege ich die?
Okay.
Und dann gibt eine, mach dich zu denen, ist ein ganz gutes Mittel. Ich bin dann nach vorne und dann hatte ich, für ein paar Sekunden hatte ich die vergessen. Und dann, natürlich waren die auch sofort vorlaut und die hatten halt was zu essen. Und dann habe ich gesagt, weil ich genau wusste, diese Leute werden sagen, möchtest du auch? Ich habe gesagt, was essen sie denn da alles? Was ist denn das? Ja. Und das war klar, dass die eine dann sagte, möchtest du auch was essen? Ja, natürlich gerne. Habe ich mich da hingesetzt und habe dann das Kotelett genommen, so ein kleines Kanapé, und habe das in den Mund gesteckt. Und dann wollte ich mit die anderen Leute dazu und habe mit vollem Mund, habe gesagt, ja, meine Damen und Herren, kann ich natürlich nicht mehr deutlich sprechen, weil ich bin ja am Essen, bin gerade zum Essen eingeladen. Und dann hatte ich die gerade. Und dann hat der Chef über Mikrofon gesagt, weil der gar keine Ahnung hatte von dem, was er da verkaufte. Ja. Dann hat der gesagt, okay, ich möchte nicht, dass du unseren Gästen das Essen weg isst. Ja. Das ist mein Laden und nicht dein Laden. Und das war mein Abgang im Pulverfass. Dann habe ich das Mikro auf die Erde geschmissen und habe gesagt, und ich möchte dann jetzt nach Hause. Auf Wiedersehen. Das war mein letzter Abend im Pulverfass, war mein Abgang da. Weil ich mich da so drüber geärgert habe, dass der nicht verstanden hat, wie man unterhält.
Ja, ja. Das ist Entertainment.
Einfach, du musst einfach genau wissen, mit wem hast du zu tun.
Vor allem, wenn man das so sieht, wenn man dem Publikum das Essen nicht oder das Bier nicht wegtrinken hat, dann hätte Don Clark niemals im Schmidt-Theater auftreten. Also dann hat er einmal aufgetreten, dann geht es nie wieder. Ja, aber das ist halt, ja, das ist dann das Problem, und das ist halt in manchen Locations halt auch so, wenn der Chef, der Veranstalter im Endeffekt das Publikum über den Künstlern sieht.
Ja, ja, und da muss ich dir auch sagen, gibt es auch ein Gesetz für mich, dass ich im Moment nicht so ausspielen kann. Ich habe im Moment einfach nicht die guten Karten, weil ich meine Figur geändert habe und auch wieder kämpfen muss. Aber das geht jetzt Gott sei Dank nach oben. Also ich hätte noch ein Jahr das nicht ausgehalten, aber mein guter Freund Dave Davis hat zu mir gesagt, ein Imagewechsel dauert mindestens 3 Jahre.
Stimmt, der hat ja, muss man kurz erklären, dass er bekannt als Mutombo gewesen, als der Klomann. Und jetzt ist er als Stand-Upper, aber er spielt seine Rollen natürlich ohne Kostüm, aber es ist genau das Ding. Man merkt, und ich denke mal, Cindy aus Marzahn, ähnlich. Ilka, die jetzt auch seit, glaube ich, 2 Jahren unterwegs ist und noch nicht so weit vorne ist, wie sie, glaube ich, wäre.
Das ist einfach ganz, ganz schwer.
Du fängst nochmal von unten an.
Und deshalb, aber was ich immer gesagt habe, das ist auch mein Grundsatz, ich muss jetzt ein bisschen kleine Brötchen backen, das tue ich auch. Ich gehe auch wieder in den Quatsch Comedy Club, was wollte er da? Da hatte ich früher immer gesagt, nee, das hatte ich ja schon, weil ich in dem Pulverfass-Kabarett, in diesen Kabarets, da habe ich in so festen Mix-Shows gearbeitet. Darum wollte ich das nicht mehr. Aber jetzt ist das ein ganz anderes Bild. Ich will das jetzt nochmal versuchen. Aber ich sehe die Chefs irgendwelcher Läden. Ich bin mein eigener Chef. Ich habe mindestens genauso viel zu sagen wie der. Ich bin hier der Chef, weil ich als Chef meines Unternehmens habe einen Vertrag mit ihm abgeschlossen mit seinem. Wir sind vielleicht Vertragspartner, ja. Aber der Chef eines Ladens ist nicht mein Chef. Das ist genau. Für mich unumstößlich.
Das ist das Ding und da muss man einfach ein bisschen gucken. Ne? Das ist. Aber wenn ich sag mal so, in meinem Modus, ich sag mal, du bist einfach trotz, auch wenn du jetzt nochmal einen Schritt zurückgegangen bist, bist du immer noch 10 Schritte über mir vom, also vom unabhängig vom Bekanntheitsgrad etc. Aber es ist einfach, du hast natürlich auch in der Szene einen ganz anderen Standing. Das heißt, wenn du da ankommst und sagst, ja Leute, aber so und so, dann würde ich auch sagen, ja, okay, dann nicht. Weißt du, du hast da nochmal ein anderes Standing aus deiner Erfahrung einfach. Und das ist dann halt für einen jungen Comedian immer ein bisschen schwierig, wenn er dann halt mittlerweile habe ich auch bestimmte Sachen, wo ich denke, nee, das geht so nicht. Ich will das so nicht machen. Wenn sie sagen, ja, hier, du musst aber, du machst das Opening und aber du musst das und das spielen, damit das funktioniert. Ich so, nee, ich spiele das, was ich will und ich bin schon so, und das ist auch ein Unterschied zu anderen Comedians, glaube ich, dass ich mir wirklich vorher angucke, was ist es für ein Publikum, welche Nummern spiele ich. Ich habe den Vorteil, ich habe ein Soloprogramm, das heißt, ich kann natürlich aus meinem Material zehren, habe nicht nur meine 20 und gucke dann halt und ich muss nicht immer die Friseurnummer spielen, sondern ich kann auch mit ganz anderen Nummern einfach auf die Bühne gehen. So, und das ist ja, ich habe natürlich meine Nische mit dem Friseurkram, aber ich kann auch einfach komplett ohne spielen und merke, dass es auch funktioniert.
Ja. Und etwas, was auch wichtig ist, was ich auch falsch gemacht habe, das ist, dass wenn man etwas weiß oder für sich meint, dass das besser ist, dann sollte man das einfach immer sagen. Also das gilt ja in der Kunst, das habe ich auch vergessen. Ich habe immer gewartet, dass man mir etwas gibt. Ich habe das geschluckt. Und dann irgendwann passierte in irgendeinem Laden was mir nicht gepasst hat, wo ich einfach explodieren musste. Dann kamen die ganzen Jahre vorher, das kam alles mit raus. Darum ist es immer am besten, wenn man wirklich sagt, entschuldige bitte, aber ich möchte im Opening das nicht machen oder ich möchte, im Schmitz zum Beispiel war es, da musste ich immer diese blöden Choreografien tanzen, diese albernen Choreografien. Okay. Und da habe ich, das habe ich jedes Jahr mitgemacht und im letzten Jahr habe ich, so ist das im Schmitz auch so ein bisschen hochgekocht, da habe ich einfach gesagt, liebe Leute, die Weihnachtsgala, die wir jetzt hier gemacht haben, anderthalb Monate, die war ganz toll, aber so eine Scheißhüpferei wird es bei mir beim nächsten Mal nicht geben. Und dann kam gleich jemand vom Schmitz und sagte, ich finde das nicht gut, was du gesagt hast, gerade vor all den Leuten. Und dann habe ich gesagt, ich finde auch ganz furchtbar viel nicht gut, was du sagst. Ja. Und dann ging das so nach oben.
Ja,
hätte ich das vorher einfach vernünftig gesagt, mal in einem Du-to-Du-Gespräch, für Augengespräch, dann wäre es einfach besser. Das ist etwas, was ich jedem Künstler gerne mitgeben möchte. Weil ich das immer falsch gemacht habe. Ich war auch immer der Meinung, wenn ich länger tanze, mehr saufe und flexibler bin, dann kriege ich irgendwas. Ich weiß auch nicht. Also dann lieben die mich mehr oder so. Dabei ist es viel professioneller zu sagen, so, du kriegst von mir 20 Minuten Show, dafür kriege ich das Geld. Und wenn du was anderes noch haben willst, dann kannst du mir Geld anbieten, dann mache ich das. Aber sonst mache ich das nicht.
Zum Beispiel auch das Ding mit dem danach verbeugen. Das ist auch so ein Ding. Also da fand ich, das hat Costa Mehranakis mal einen schönen Satz gesagt, warum soll ich mich dafür verbeugen, dass ich gerade gearbeitet habe? So, damit die Applaus spenden, so, das ist ein Gemeinschaftsding. So. Und das sehe ich halt auch so. Ich habe den Vorteil, dass ich halt den Hut immer auf habe und ich mache halt immer, wenn ich da mitgehe, ich habe also den Kopf runter und sieht halt so aus, als wenn ich mich bücke, fällt der Hut da drunter. So. Aber ich sehe es halt auch nicht, warum soll ich mich jetzt verbeugen vor den Leuten? Und das ist ja eine Art von Demut. In dem Haltung, warum soll ich das machen? Ich habe ja gerade zusammen einen schönen Abend verbracht. Warum muss ich mich jetzt demütig verhalten? Und, ne? Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Es kommt aus dem Theater oder sonstiges.
Also ich bin da genau das Gegenteil. Okay. Aber auch da ist es halt eine Einstellungssache. Ich bin mehr der Demütige.
Okay.
Ich bin aber auch jemand, der weiß, ohne das jetzt werten zu wollen, aber ich sehe das immer am Anfang einer Show, denke ich, so, ihr kriegt es jetzt. Aber am Ende einer Show
bin ich dankbar
und denke, ich habe euch echt eine Menge zugemutet und ihr habt mir echt durch den Abend geholfen und dann habe ich dieses Take a Bow. Also ich habe dann tatsächlich wirklich, darum mag ich nicht, wenn Leute sich so verbeugen sich dann so für den Zuhörer mit dem Gesicht nach vorne. Weil das ist blöd, das macht man nicht. Entweder man verbeugt sich ganz, dann ist da natürlich Demut drin.
Genau.
Ich bin auch ein Ewiggestriger.
Ja, deswegen, es kann vielleicht einfach auch so ein bisschen alte Schule sein, aber
genau, Generation.
Ja, genau, und das ist aber genau, was du ganz am Anfang mal gesagt hast, dieses ganze Gender, weißt du, für sich alles. Und für mich ist so, ich persönlich klar bin ich dankbar, dass sie da waren, aber sie haben ja im Endeffekt eine Dienstleistung. Also ich würde ja nicht nach jedem Haarschnitt mich dann, wenn ich dann Kunden rausschicke, danke, dass ich schneiden durfte. Das mache ich ja auch nicht. Also es ist für mich so ein ähnliches, es ist eine Dienstleistung, die sie im Endeffekt bekommen. Und deswegen finde ich es, ich persönlich einfach, für mich ist es gut, wenn...
Mir fällt aber auch dieses Generationsding ein. Ja. Ich war neulich auf dem Rihanna-Konzert mit meiner Frau.
Ja.
Ich habe das mit Rihanna fotografiert.
Ja.
Alle anderen im Stadion, diese anderen Generationen,
haben sich selber fotografiert.
Die haben alle sich mit Rihanna fotografiert. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Mami, die stehen noch falsch rum. Die haben sich auch sich ohne Rihanna fotografiert. Die stehen noch falsch rum, die Bühne ist doch da. Da hat so ein Pärchen neben uns. Die haben sich immer so fotografiert, das Selfies gemacht. Sag, was ist denn das? Und das ist diese neue Generation. Ja. Die sieht, da ist die Wertigkeit irgendwie anders. Ob das schlechter ist, sei dahingestellt. Muss nicht schlechter sein, aber es ist halt anders.
Ja, es ist eh die Next Generation.
Ich das ist typisch auch so Costa, was der da gesagt hat.
Ne, Costa ist auch eine coole Socke. Das ist, glaube ich, auch nochmal zu sehr seine Haltung so als aus dem Hip-Hop. Natürlich, das ist ne, so ein bisschen Babu-mäßig. Aber es ist, mir persönlich hat es sehr gefallen, weil es einfach ein guter Satz ist, wo ich sage, ja, genau, das ist einfach, sehe ich halt auch so. Warum muss ich jetzt mich demütig verhalten, obwohl wir einen schönen Abend zusammen hatten? So, die könnten, dann können wir uns alle verbeugen würden, wäre es, glaube ich, auch wieder cool. Aber. Das auch mal. Hast du denn, was sind so deine Ziele? Wo willst du momentan weiter hin? Willst du, genau, wenn wir schon mal dabei sind mit der K-Ray Late Night. Die ist wann und wo? Bist du im Schmidt-Theater oder im Schmidtchen erstmal?
Nein, die ist im Schmidt. Die war ja jahrelang im Tivoli. Und ich habe all diese Verhandlungen, es gibt viele Dinge, die ich gar nicht weiß.
Okay.
Ich habe das alles mein Management machen lassen. Ich habe mich natürlich mit Corny getroffen, um mich mehr oder weniger so ein bisschen auszusprechen. Also wir haben ja vor 3 Jahren gesagt, wir machen eine Pause. Und weil ich ging denen, glaube ich, auf den Sack und die gingen mir auch auf den Sack. Und ich ging mir selber auf
eine Kommunikation, wenn man sich am Anfang vernünftig gleichzeitig gesprochen, dann wäre es, glaube ich, was anderes gewesen.
Genau, und dazu kam, ich habe das aber alles nicht gewusst. Ich war damals auch tatsächlich noch anders. Und ich bin mir auch selber auch furchtbar auf die Nerven gegangen. Ich fand mich einfach auch zu anstrengend.
Okay.
Ich hatte ja nur noch zu tun mit
nüchtern werden
tatsächlich und so. Also die Shows waren gut, aber ich konnte auch diesen Protest nicht mehr ab.
Okay.
Wenn du dich ausziehst auf der Bühne und machst lustige Figuren mit deinem Schwanz, das finden zwar ganz furchtbar, da sage ich heute drüber, das fanden ganz viele Leute im Publikum ganz ekelig, sind dann aber immer wieder gekommen und das fand ich ekelig. Also es ist tatsächlich nachher irgendwie so, du machst das finden alle toll, aber irgendwann, oder das finden auch viele nicht toll und wollen mit dir darüber reden, das kostet so viel Kraft. Das kostet eigentlich, war so
müde. Warst du damit mal auch bei TV Total?
Nee, das war Puppetry of the Penis. Das waren aber die, haben wir den Anspruch. Die haben durch Deutschland eine Tournee gemacht, die abgesagt werden musste.
Okay.
Und das hat sich bei mir festgefressen. Und ich habe gesagt, so, die Deutschen waren wieder mal zu spießig, das wollen wir doch mal gucken, das kriegen wir doch mal hin.
Okay, genau, weil der war nicht bei TV Total so ein Typ, der da irgendwie so Figuren gemacht hat. Deswegen,
und dann habe ich das jahrelang, das hat mich nicht losgelassen. Ich habe gesagt, das hat noch keiner auf der Bühne geschafft. Wenn du das schaffst, dann hast du einen Meilenstein gesetzt. Und ich habe das gemacht. Und ich, wie gesagt, es hat mir auch Spaß gemacht. Es war eine tolle Nummer und die wird auch wiederkommen. Die werde ich auch nochmal irgendwann wieder machen.
Der Vorteil ist ja, wenn man älter wird, wird das Material mehr. Ne? Du hast ja dann mehr Spielfläche.
Und ich, aber das hat mich schon sehr müde gemacht.
Ja.
Und ich habe dann halt verhandelt und es war früher, im Schmitz war es früher so, da war die Late Night, die Carrier Late Night, die war immer so 2-3 Monate im Voraus ausverkauft. Krass. Da war ich sehr stolz drauf und die war im Tivoli. War immer im
Einmal Tivoli, im Monat?
Immer
oder?
Jeden ersten Freitag im Monat, außer Juni, Juli, August. So, und jetzt haben wir gesagt, gut, wir versuchen das nochmal. Wir wussten ja auch, ich wusste auch nicht, ob K-Ray jetzt noch im Schmidt-Theater, wo der 3 Jahre nicht da war, funktioniert. Dann haben wir ja eine Show angesetzt für Weihnachten, eine normale Show.
Ja.
Die ist ausverkauft, dann moderiere ich die Schrille Nacht im Tivoli. Da habe ich noch gedacht, das fängt um 23 Uhr an. Das ist auch ausverkauft, das wundert mich. Und dann die erste Late Night, die haben sie vom Tivoli ins Schmidt gepackt. Warum sie das gemacht haben, ich weiß es nicht. Mir hat neulich ein Kellner gesagt, aber okay, du weißt. Wenn du im Schmidt-Theater zu viel Schokolade gegessen hast und die erstmal ein bisschen böse sind mit dir, dann kriegst du beim nächsten Mal erstmal eine kleine Tafel Schokolade. Und erst dann kriegt das böse Kind eine Gruß. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es jetzt im Schmidt.
Ja.
Die erste ist im Januar, dann ist sie am 4. Januar, glaube ich, wieder der erste Freitag. Die ist fast ausverkauft, bis auf ein paar Plätze. Und dann geht es weiter im April. Die fühlt sich
gerade. Wie ist das vom Konzept her? Was erwartet einen da? Also was ist das wie die Mitternachtsshow, auch mit externen Gästen? Oder?
Das ist tatsächlich mein Kinderzimmer. Das ist eine Show, in der ich wieder anfangen werde zu trinken. Okay. Ich trinke ja auf der Bühne jetzt gar keinen Alkohol mehr. Ja. Aber das wird eine Show. Das grobe Konzept für mich im Kopf ist, das ist ein Abend, in den du reinkommen kannst, wann du willst, und gehen kannst, wann du willst. Der wird also auch vom Eintritt her ist das, glaube ich, auch nicht so teuer. Damit du, wenn du anschließend auf dem Kiez willst, kannst du das machen. Oder wenn du auf dem Kiez warst und du willst dann eben um 12 noch hinaus, kannst du noch in diese Show gehen. Und die wird so sein, da wird alles passieren können. Also da werde ich meine Schwanznummer sehr wahrscheinlich machen. Es sei denn, Schmidt-Theater legt ein deutliches Veto ein. Das glaube ich nicht, weil Conny diese Nummer liebt. Die habe ich auf Connys 60. Geburtstag gemacht. Von der ganzen Presse. Also die wird es ab und zu geben und ich werde Alkohol trinken und ich werde Leute besoffen machen und ich werde, und es gibt, sporadisch gibt es Gäste, weil wenn das so läuft, wie ich mir das, wie es schon mal war und da will ich eigentlich wieder hin, dann würde ich Kollegen fragen, ob die bei mir auftreten wollen und ich mache dann einen Gegenauftritt. Es wird keine Werbung stattfinden, so habe ich das immer gemacht. Okay. Also ich habe immer gesagt, wenn du bei mir was ausprobieren willst oder du willst bei mir spielen, dann kannst du das gerne machen. Dann kannst du dir deinen Manager einladen oder Veranstalter, die können sich das angucken. Also wenn du das als Probebühne nutzen willst und du kriegst aber kein Geld und du wirst auch nicht in irgendwelchen Programmen angekündigt, ich bereite dir einen tollen Teppich und ich mache einen Gegenauftritt. Das heißt, wenn du irgendwo eine Show hast mal und du möchtest mich als Gast haben, dann müssen wir es nur rechtzeitig planen, dass ich dann in der Nähe bin oder so. Und das war eigentlich immer toll. Da haben sich viele Freundschaften entwickelt und auch da sind auch ganz viele witzige Sachen entstanden.
Vor allen Dingen ist es ja auch schön, wenn du halt, es ist ja zum Beispiel, ne, als Comedian, wenn du irgendwo Support machst oder so Warm-up oder was auch immer, dass du selber deine Show promoten kannst. Das ist ja genau das Ding, wenn man sagt, das ist, deswegen habe ich gerade gedacht, so wenn man, ne, wenn wir den Comedy Slam mit Schmidt hier machen und sagt, komm mal vorbei. Ja, dann macht man sagen, hier, wir machen da auch eine Show etc. und dann kommst du bei uns mal vorbei. Ja. Ist ja dann ist ja eh alles ein Haus.
Und der Henning war mein Sidekick übrigens.
Ah, okay, cool.
Henning hatte sich irgendwann als Sidekick entpuppt. Ja. Der war erst immer nur der Kellner, der war ja früher Kellner.
Ah, okay.
Oder Saalchef. Oder ich glaube, der war als allererstes war der Kellner, dann war der Saalchef und dann war der auf der Bühne. Dann hatte er diesen kleinen Schreibtisch, ich weiß nicht, ob er den jetzt auch
hat. Ja, genau,
der ist bei mir entstanden, dieser Schreibtisch. Den hat er bei mir auf der Bühne gehabt. Und Henning, ich weiß noch, das Geilste, was ich mit dem hatte, war, dass ich auf der Bühne war und ein Typ geht besoffen, bei mir in der Ländler waren sie gern besoffen, natürlich. Ich aber auch, das war der Regal, der ging dann besoffen auf die Toilette. Und ich habe gesagt, was ist ein schicker Pullover, was ist ein pinkfarbener, teuerwolle Pullover, was weiß ich. Und dann kam seine Frau oder irgendeine Frau. Die kam dann wieder von der Toilette, der war immer noch nicht wieder da, mit dem Pullover und hat mir den auf die Bühne geschmissen. Und ich habe den Pullover angezogen.
Okay.
So, und dann kam der Typ wieder. Und was ich ja nicht haben kann, das kann ich nicht haben, wir sind alle eins, wir haben alle Spaß. Frechheiten, Unverschämtheiten gibt es nicht, fliegt sofort raus. Und der kam von der Toilette auf die Bühne, stellte sich vor mich hin und sagte, nimm meinen Pullover wieder ab. Und dann hat Henning gesagt, bei dem Moderator können Sie froh sein, dass er den Pullover oben angezogen hat. Und dann habe ich gesagt, auch Dankeschön. Dann habe ich den Pullover ausgezogen und habe mir den so durch den Schlipper gezogen. So. Vorne reingesteckt, hinten rausgezogen. Und dann haben die mich verklagt. Das war Schmidt-Theater früher. Dann haben die mich verklagt.
Das Theater?
Das Publikum. Ja. Dass ich diesen Pullover versifft habe, mir über den Schwanz gezogen habe. Und das wäre so teure Wolle und ich weiß nicht was. Und Corny hat dann dahin geschrieben, dann lassen wir es auf eine Gerichtsverhandlung ankommen. Wir freuen uns schon sehr auf die Ausführung, wie denn auf der Herrentoilette der Pullover zu der Frau gekommen ist. Und dann, das waren so die alten Länderzeiten. Und eigentlich will ich auch da wieder hin. Das sollen immer kleine Skandale sein, die Show.
Das ist sehr schön. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mal reinziehen.
Ja.
Das wird auf jeden Fall gut. Hast du denn... Also das ist ja so dein Hamburg-Ziel im Endeffekt. Willst du mit dem Konzept dann auch weiter, also willst du damit raus? Ne?
Naja, ich starte das gerade in Köln.
Okay. In welchem?
Im Senftöpfchen.
Ach, ja, genau.
Ich wollte es in Gloria machen, aber da waren nur 50 Karten. Da bin ich ins Senftöpfchen geflüchtet.
Okay. Aber auch die Late Night quasi.
Ja, aber da habe ich einen Pianisten dabei und hier habe ich keinen. Hier mache ich, nee, stimmt nicht, hier habe ich die Band, oh Gott, hier habe ich die ganze Band. Genau, das habe ich geändert vom letzten Mal zu dem. Früher war die Late Night mit Playbacks und jetzt ist die Late Night mit meiner Band. Das war der Grund. Das war die einzige Bedingung, die ich daran gestellt habe. Ich hatte zu Corny gesagt, also ich möchte das, wenn wir das hier machen, möchte ich es gerne mit Band.
Und das war ein schönes Bühnenbild dann.
Ja. Und Corny hat gesagt, naja, der war sich noch gar nicht so sicher, wie das überhaupt und ob das funktioniert. Wir wissen es auch nicht. Wir versuchen es jetzt erstmal mal sehen.
Habt ihr wieder den Vertrag für ein Jahr gemacht?
Nein, wir haben jetzt, glaube ich, wir hatten erst gemacht, wir probieren mal erstmal im Januar und dann haben wir gesagt, wir machen es alle 2 Monate, im Januar, im April und im Juni. Und wenn die laufen, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und das wird laufen. Ich glaube, es läuft.
Das ist cool.
Und mein Ziel ist aber, also für Hamburg ist mein Ziel tatsächlich, ich möchte mit meiner guten alten Late Night, mit meiner Band, wenn es eben geht, wieder ins Tivoli, jeden ersten Freitag im Monat, außer 3 Monate im Sommer.
Das ist einfach ein schönes Ding, ne?
Ja.
Das ist einfach eine schöne, ich war da jetzt beim Hamburger Comedy Pokal und zweimal bei Fips Asmussen, habe ich mir da reingezogen.
Ja.
Sehr, sehr schön. Deswegen ist es ein schönes Theater, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hast du denn, wie ist denn für dich momentan so szenemäßig, bist du jetzt auch wieder so komische Nacht und so ein bisschen mit den Comedians unterwegs? Ich sag mal, es gab ja auch so ein bisschen durch den Management-Wechsel und so einen ganzen Kram. Hast du denn, wie hat sich das für dich entwickelt über die Jahre? Du bist jetzt, auch wenn du entertainmentmäßig unterwegs warst, hast du ja trotzdem natürlich die Comedy-Szene auch mitbekommen, Mitternachtshow und so. Wie hat sich das für dich so ein bisschen gewandelt? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, ich persönlich merke und finde, es ist halt bissiger geworden, glaube ich. Es ist halt viel Gehate, es ist viel...
Ah, untereinander.
Ja.
Das kenne ich ja aus dem Pulverfass. Tunden werden nicht älter, die werden gehässiger.
Ja.
Und im Prinzip ist das in dieser Szene tatsächlich... Das hat sich sehr verändert, das stimmt, da hast du recht. Das ist, glaube ich...
Ja. Kommen wir noch ein Stück näher wieder dran, sonst ist das der Ton wieder.
Glaube ich.
Die Podcaster sind da sehr eigen. Die wollen schön Qualität haben.
Also das glaube ich schon, dass ich kriege das am Rande mit.
Ja.
Das ist eigentlich genau das Gleiche, wie man früher, als ich begann in den Travestie-Läden, gab es ja gar keine Comedy-Szene. Aber wenn ich jetzt sehe, was in der Comedy-Szene passiert, ist das nichts anderes. Okay. Die Pummeltanten waren noch ein bisschen böser. Die haben halt mit Rasierklingen Kleider angeschlitzt, damit die auseinanderfallen, wenn die sich einmal gedreht hat. Oder Glassplitter in Trockenpuder mit einem Mörser gemacht, damit die dann abreißen konnten wieder, weil das ganze Gesicht voller Pickel hatten. Sowas. Oder Nagellackentferner in das Make-up. Da gab es doch Tuben mit Make-up und dann mit einer Spritze Nagellackentferner da rein. Dann konnten die auch erstmal wieder abreißen, die neuen. Das Motto in den alten Travestiebunkern war immer,
wow,
nur nicht hochkommen lassen. Das war das Motto.
Krass.
Und da, also, aber diese Bissigkeit, die sehe ich heute genauso. Aber was mich viel mehr nervt, dass sie, wenn es, die sollten einfach die Schnauze halten, wenn es um Politik geht. Die sollten den Osten zu Dunkeldeutschland erklären und Dresden für Idioten und Chemnitz für alles Nazis und AfD ist nur Kacke und Trump ist auch noch Kacke. Die sollten mal lieber ihre Witzchen machen über Ikea, Rea, Waldorfschulen und
naja, gut, aber wenn der Witz gut ist, ist es ja...
Ja, ich habe auch einen Witz, der gar nicht mehr ich bin ja nicht der Meinung, ich bin weder der Meinung, dass in Chemnitz Hetzjagden stattgefunden haben, noch bin ich der Meinung, dass alle Ostdeutschen Nazis sind. Und trotzdem...
Aber viele.
Trotzdem gibt es einen Satz, wo ich einen Text vorlese, der beginnt mit: Wenn jemand zu mir sagt, der oder der oder der sei aber erfolgreich, dann entgegne ich gerne, Hitler war auch erfolgreich.
Ja.
Und ich versuche dann da so eine Metapher zu der Nazi-Keule zu machen. Und dann höre ich aber auf und sage, ach, der Zettel ist heute noch gar nicht dran. Der ist erst morgen dran, das spiele ich in Chemnitz. Das ist das einzige Mal, wo ich mich widerspreche.
Ja.
Aber viele Comedians benutzen nur diesen Humor und das finde ich einfach doof.
Ja, ich finde halt einfach, deswegen zum Beispiel mache ich das nicht. Ich habe ein Gag, wo ich halt so ein bisschen gegen allgemein Nazis schieße, so, weil die Einstellung natürlich nicht meine ist. Aber ansonsten versuche ich auch so gut wie gar nicht politisch was zu machen, weil ich einfach auch zu wenig Feedback dazu habe. Du könntest wahrscheinlich eher, weil du ein bisschen auch dich damit auseinandersetzt, aber ich bin da einfach null interessiert, engagiert oder sonstiges. Deswegen ist für mich einfach keine Ahnung.
Ich verurteile das auch nicht, aber ich finde es halt so schade. Ich will das noch gar nicht mal verurteilen. Aber so, wenn ich mich jetzt erinnere, es kann sein, dass ich das nicht ganz richtig wiedergebe, aber ich glaube, das war so. Als jetzt Caroline Kebekus, die ich ja sehr gerne mag, die stellt sich auf die Bühne beim Comedy-Preis und sagt, es ist festgestellt worden, dass die meisten AfD-Wähler in den neuen deutschen Bundesländern sind. wo ich dann als allererstes mal sage, wo ist das Problem? Zählst du auch CSU-Wähler vor? Wo ist das Problem? So, aber gut. Das ist ja angeblich die große Nazi-Partei. Dann, bitteschön, dann kannst du das erwähnen, macht sie. Davon sind die meisten im Osten. Und dann ist aber auch, es ist auch nachgewiesen, dass es im Osten die wenigsten Frauen gibt. Darauf folgert sie, die Männer sind ungefickte Nazis. Da müssen wir doch einfach mal rübergehen, meine Damen, und die mal ein bisschen durchficken. Das hättest du vor 5 Jahren mal über Frauen sagen sollen. Ja. Wo ich dann denke, ach, wie schade eigentlich, dass das, was für euch früher Trash war, jetzt einfach nur umgedreht wird und genauso benutzt ist. Das ist doch kein Fortschritt. Das ist ein eindeutiger Rückschritt. Und das ist etwas, wo ich einfach denke, und was mir auch, wo ich gerade Gelegenheit dazu habe, das zu sagen. Einen Kollegen habe ich, der ist, glaube ich, sogar bei meiner Agentur. Da komme ich auch nicht drauf irgendwie. Der macht Migrantenwitz, also er macht gute Witze über Migranten. Der ist selber Migrant, aber ist er, glaube ich, gar nicht. Aber der ist halt, was weiß ich, ein Türke, ein Perser, aber der spricht perfekt Deutsch. Ich nehme an, der ist halt ein Deutscher. Ja. Und der macht so einen Migrantenwitz, was weiß ich, ein Afrikaner trifft einen vermeintlich Deutschen und sagt, er bedankt sich, ihr habt mich ja toll aufgenommen hier, das ist ja toll. Und dann sagt er, Entschuldigung, ich bin auch Migrant, ich komme von da und da. Ja. Und dann gehen die beiden weiter, die sprechen nochmal einen an und wollen sich dann bedanken dafür, dass sie so gut aufgenommen wurden. Und der dritte ist dann eben auch kein Deutscher. Und dann sagt der eine von den dreien zu irgendeinem anderen, sagt er, sag mal, wo sind denn die Deutschen eigentlich? Und dann sagt der andere, wahrscheinlich arbeiten. Und ich kenne diesen Witz gut. Aber ich kriege da auch ein bisschen Beklemmung, wenn ein deutscher Comedian, den ich erzählen darf, weil er dann rechts ist, aber ein Fremdaussehender, das ist ja nicht mal ein Migrant, glaube ich, darf den erzählen. Damit habe ich auch ein Problem.
Ja, das ist halt so, das ist immer so die Schwierigkeit. Das ist dieser Drahtseilakt, so, wo geht es in die Richtung, was darf man, was darf man nicht. Ich muss mir jetzt auch schon irgendwie anhören, dass ich ja dann frauenverachtend bin, obwohl ich ja pro Frau...
Ja, das ist einmal darum, wenn wir doch mal einfach mal aufhören würden damit und einfach sagen, jeder darf jetzt wieder alles sagen.
Ja.
Das wäre viel einfacher. Warum darf ich nicht, warum darf ich, das sage ich auch auf der Bühne, warum darf ich nichts über Schwarze, Negatives über Schwarze sagen und nichts über Negatives über Schwule sagen? Soll ich mal was sagen? Ich kenne ganz viele schwule Arschlöcher und am schlimmsten ist ein schwules, schwarzes Arschloch, kenne ich auch. Das ist ein schwarzes, schwules Arschloch, den kann ich auf dem Tod nicht ausstehen. Und das möchte ich bitte sagen dürfen.
Da
wären dann nicht viele Probleme gelöst, dann wäre ich den Migranten auch nicht böse. Aber es ist auch so bescheuert, warum kommen so viele türkische, persische, was weiß ich, wo die überall herkommen, Migranten-Comedy, und erzählen uns als allererstes mal, wie furchtbar rassistisch wir sind. Wo ich dann denke, ja, der Orient ist auch die Wiege der Comedy. Also gerade da, wo ihr herkommt, da hat man das ja alles mit Löffeln gefressen. Weißt du?
Ja, das ist ja vor allem auch das Ding, da ist es ja dann noch zusätzlich so, versuch mal dann in solchen ja, Kulturen dann bestimmte Sachen oder bestimmte Sätze zu sagen, dann kriegst du ja deine Finger ab.
Genau.
Aber das ist ja auch das, das Lustige ist ja auch, bei Rebel Comedy ist ja auch zum Beispiel so ein Format, das Lustige, der ist ja auch nach der Schweizer.
Ja, bei Frei.
Alain Frei.
Alain Frei. Ne?
Der Einzige, der keinen deutschen Pass hat. Was super lustig ist. Das ist der Einzige quasi und alles Migranten erzählt. Aber ich finde es halt cool, dass die Schiene damit einfach nochmal ein bisschen aufgebrochen ist. Aber ich persönlich kann auch diese ganze, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Ich lasse es schon. Das halt immer, oh ja, ich komme da und daher und ich bin am Flughafen kontrolliert worden. Ich komme da und daher und ich musste da
immer lassen.
Das ist einfach für mich, das Thema ist so ein bisschen durch.
Einer hat es neulich auf die Höhe getrieben. Entschuldigung,
ja.
Ich unterbrochen.
Nee,
einer hat es neulich auf die Höhe getrieben. Der hat ein Gespräch, wo der kriegt Kotzen. Der hat im Bus gestanden, angeblich im Bus, und macht dann. Das ist natürlich kein Zufall, dass ich im Bus steige, weil ich fremd aussehe. Und dann wird gleich gesagt, bitte passen Sie auf Ihre Klamotten auf.
Ja, so und dann, Flughafen, in Ihrem Bahnhof, das machen doch auch super viele.
Das ist einfach, wo ich einfach denke, das ist, wenn wir uns darüber einigen können, dass jeder in diesem Land alles sagen kann, was er will, dann kann er das gerne sagen. Aber solange hier gewissen Leuten vorgeschrieben wird, was sie zu sagen haben und was nicht, so wenn man beim WDR rausschneidet, dass ich habe, beim WDR haben sie rausgeschnitten, ich habe eine Stelle gehabt, wo ich sage, wir dürfen uns nicht hier über die Burka einigen, das ist für uns, für unser Auge sowieso völlig fremd, also insofern können wir da, da können ja Eindrücke entstehen. Ich habe neulich an der Bushaltestelle, das stimmt, das ist auch eine wahre Geschichte, da saßen, hockten die Araber und dann standen da noch 5 schwarze Müllsäcke. Und dann kam der Bus und dann sind die eingestiegen. Und dann habe ich gesagt, wow, die arabischen Länder, da fährt sich der Müll allein auf die Halde. Und dann hat ein Bekannter gesagt, das sind doch Frauen drin. Und dann habe ich gesagt, und warum müssen die jetzt auf den Müll? So, ja. Das wurde mir rausgestrichen beim WDR. Da wurde gesagt, sie können doch nicht muslimische Frauen mit Müllsäcken vergleichen. Sag ich, das habe ich gar nicht. Ich habe eine optische Täuschung beschrieben.
Ja.
Und
das heißt, ja.
Solange eben sowas zensiert wird.
Zum Beispiel, ist, also, Ostern zum Beispiel, Ostern Jahren macht das, hat das ja auch dieses, diese Geschichte mit dem, ja, bitte passen Sie, er geht da drauf ein und das finde ich zum Beispiel wieder lustig, weil er es dann halt thematisiert, wo er sagt, er steht am Bahnhof und er übt seinen Text, redet wirr vor sich hin und sagt dann halt, ja, ich weiß, das sieht halt seltsam aus, ne, und dann kommt halt eine Durchsage, so, ja, bitte passen Sie auf Ihr Gepäck auf wegen Trickbetrügern und dann sagt er, der Trickbetrüger guckt mich an. Also alle gucken ihn halt an, weil er so wirr vor sich hin. Also er da finde ich zum Beispiel, es ist gut aufgebaut, weil er selber als Comedian, sich als Künstler am Bahnhof so durchgeht so, und macht das halt auch so, das Baby guckt ihn an, die Taube guckt ihn an. Ne, oder? Also da macht er zwar auch diese Thematik, aber ich finde, sie ist dann da wieder noch gut eingespielt und nicht so nur auf, ich bin der Ausländer, sondern weil ich halt als Comedian auf der Bühne auf Bahnhöfen mein Set durchgehe. So, weißt du, das ist ja,
ja.
Deswegen finde ich das dann auch noch wieder ein bisschen cooler verpackt, als wenn es jetzt einfach nur auf diese Ausländerschiene ist.
Ich würde mich einfach mal freuen, wenn sich wenn sich mal jemand, von dem du das einfach, weil du da erwartest das ja, so ein türkisch aussehender Typ auf die Bühne stellt und nichts zu seiner, gar nichts zu seiner Nationalität, zu seinem Aussehen sagt, das einfach offen lässt. Nichts dazu sagt.
Ja, ich habe, das ist zum Beispiel auch, schön, dass du sagst, ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, ich bin gerade dabei, ich schreibe ein neues kurzes Bit über Bar. Also ich habe eh schon so ein Bar-Set und wollte das nochmal weiter ausarbeiten. Aber ich denke mir einfach, zwischendurch auch, weil ich komme nicht wirklich dazu und denke einfach so, warum überhaupt? So, ich habe den Bart fertig aus Ende. So, ich habe irgendwann mal ein Kompliment davor bekommen, stabiler Bartbruder, was halt so ein Running Gag bei mir im Programm ist. Aber ich denke auch so, ja, ich muss es auch nicht. Ich muss es eigentlich nicht, aber deswegen, wie du gerade sagst, so, warum muss ein südländisch aussehende Person darauf aufgreifen, sondern erzähl doch einfach, ne, wenn du irgendwie farbig bist, musst du auch nicht sagen oder nicht darauf thematisieren, dass du einen langen Pimmel hast. So. Das ist ja, come on, es ist ja in den meisten Fällen so, deswegen ist es ja nicht mehr lustig, es ist ja schon traurig für uns Deutsche. Aber ne, das meine ich halt. Und das ist auch, so, auch mit den Tätowierungen. Ich denke immer so, okay, ich müsste da noch mehr drauf einspielen, weil das ja auf der Hand liegt, aber
das kann man ja auch machen.
Genau, ich habe zwischendurch manchmal, dass ich sage, ich muss mal kurz nach einem Text suchen und gucke dann hier drauf. Aber das ist auch super selten. Aber ich könnte es noch viel mehr thematisieren, aber ich komme irgendwie gar nicht dazu, weil ich mich dann mit anderen Sachen thematisiere. Deswegen ist es ganz interessant zu sagen, okay, einfach mal nicht das, was man optisch eigentlich hergibt, darüber zu spielen. Sondern
das ist aber echt schwer. Also ich muss sagen, das ist bei mir, Korni hat mir das vor 20 Jahren mal gesagt, du brauchst für deine Anfangsmoderation immer eine halbe Stunde. Dann habe ich gesagt, ja, die brauche ich auch. Damit die Leute wissen, mit wem sie zu tun haben. Und ich muss auch wissen, mit wem ich zu tun habe.
Ja, wer bin ich heute?
Und ja, wie viele. Ja. Also um das mal zusammenzufassen, dieses Kapitel ganz kurz. Ja. Wollen wir uns nicht einfach wünschen, dass man auf der Bühne alles sagen kann? Das finde ich total toll.
Ich prinzipiell versuche das ja einfach auch. Also, das ist halt, aber trotzdem erwischt ich mich, also ich natürlich dann immer noch wieder dabei, dass ich dann sage, ja, ich mache Comedy, ne? Nochmal kurz erklärt. So, wenn ihr das kann man jetzt aber nicht so nach dem Motto, ne? Aber ich denke so, ja doch.
Ich sage immer, das ist jetzt, es gibt diese Stelle, wie kann Böhmermann schreiben, dass Erdogan eine Ziege fickt? Das geht ja nicht, wo wir alle genau wissen, dass alle Türken meine Mutter ficken. So, und dann gucken die Leute auch mal so böse Onkel. Und dann sage ich, und soll ich mal was sagen, das ist gar nicht rassistisch, das ist komisch. Das reicht mir schon.
Ja.
Alles andere und ist mir ein bisschen...
Vor allen Dingen, wenn man es jetzt nochmal auf Mutti ansetzt, auf unsere deutsche Mutti, das habe ich nämlich gerade damit dass er dann quasi sagt so, ja, das stimmt ja auch. Also Merkel wird ja quasi...
Ja, ja, sehr schön.
Ne, das hatte ich jetzt gerade. Ja, muss es nur aussehen. So, ja, ich habe gerade mal geguckt, wir haben schon eine Stunde 22, das ist schon so gut lang. Ich würde jetzt einfach nochmal ganz kurz zum Schluss... unabhängig davon, das war sehr, sehr informativ, sehr, sehr cool, für mich auch, mal mit einer sehr, sehr schlaue Sachen herumgekommen sind aus deinem Mund, nicht aus meinem.
Oh, danke, aus deinem. Ich finde, wir ergänzen das gut, das macht Spaß. Ja.
Hast du, ich will so eine kleine Rubrik am Ende machen, und zwar, wir sind aus Hamburg und wir werden, ich will immer gucken, hast du in Hamburg zum Beispiel für dich so Tipps, wenn Leute mal hier hinkommen wollen oder auch schon in Hamburg sind, weil ich lebe jetzt seit 8 Jahren in Hamburg und ich habe, glaube ich, schon mehr gesehen als Leute, die teilweise hier aufgewachsen sind, weil ich mich dann mit der Stadt einfach ein bisschen auseinandergesetzt habe. Hast du für dich irgendwie so dein Place to be in Hamburg? Jetzt so, wo du gerne mal hinfährst zum Chillen oder auch einen Park hast oder so, wo du sagst, ey, da finde ich es einfach sehr, sehr schön oder...
Also ich war ja in Hamburg sehr viel unterirdisch unterwegs, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich meine Familie...
Oder eine Kneipe, wo du sagst, ey, das muss man mal gemacht
haben. Ich bin tatsächlich gerne in den Stadtpark gegangen. Ich finde es ganz toll, dass man im Sommer bei uns im Stadtpark, ich weiß gar nicht, ob das offiziell erlaubt ist, aber das machen immer alle, dass man im Sommer in den Stadtpark gehen kann. Das habe ich immer gemacht mit meiner Tochter, auch mit dem Kinderwagen. Kinderwagen dahin, und dann kann man in den Stadtpark springen. Da braucht man nicht in dieses Freibad gehen. Genau. Man kann in dieses Stadtparkbad. Also nicht in das Bad, sondern genau, in den See springen. Genau, das finde ich ganz toll. Dass man, im Sommer kannst du spazieren gehen, kannst du frische Luft schnappen oder mit deinem Hund kannst du einen Baum binden und kannst 3 Runden da durch den See schwimmen und kannst oder wieder anziehen, fertig. Ja, und das finde ich toll. Ansonsten finde ich die Klassiker natürlich gut. Ich bin ein Sülberg-Fan. Ich fahre immer auf den Sülberg.
Okay. Einmal war ich noch nie essen.
Das ist total toll.
Ja.
Und
aufgeschrieben.
Sülberg. Und,
aber muss man erzählen, das ist kurz erklärt. Sülberg ist quasi ein Restaurant. Ich glaube sogar relativ hoch.
Ist so ein, hat den, ja, ja, es ist oben in Blankenese, glaube ich, über Blankenese, noch ein bisschen mal da raus.
Genau, ein Stück dahinter quasi. Du kannst auf Blankenese runtergucken, ne?
Genau.
Und das ist, haben die nicht sogar einen Michelin-Stern? Also,
ja, glaube ich, ja.
Michelin-Stern oder so. Also ist sehr, sehr gut. Da ist auch sehr viel Schickimickis oft. Und auch, also da sind oft so Silvester-Schickimicki-Partys, also ja, auch wo Promi-Get-Together.
Also was am schönsten ist, ist einfach, da kannst du ein Stück Erdbeerkuchen auf der Terrasse essen, dieser Blick ist echt einmalig.
Du guckst halt quasi Richtung Blankenese, also quasi wieder rein nach Hamburg. So
unten auf die Elbe.
Genau, Elbe.
Treppenviertel, und das ist einfach, es ist einfach unglaublich. Das, ja, ist keine, ich würde sagen, es ist mit Hamburgs schönster Blick.
Das ist schön, ja.
Und ansonsten, eigentlich sind das bei mir alles diese Touristenziele.
Ja, aber das hat, für mich zum Beispiel, für mich der schönste Ort in Hamburg, da bin ich nach der Arbeit oft hingefahren, habe mir einen Döner mitgenommen, 2 Bier und habe mir eine Tüte mit eingepackt, also mit einem Joint da reingeholt, und zwar durch einen alten Elbtunnel auf die andere Seite.
Ja.
Und dann aber nicht da, wo die Leute mal aufstehen, sondern davor kannst du dich auch hinsetzen. Ich habe da hingeparkt im Sommer, die Sonne geht nach links runter und wenn es dann irgendwie langsam ein bisschen dämmert und so, und dieser Blick ist einfach so geil, diesen Hafen zu sehen. Und dann immer diese Bahn, die rechts lang fährt, so in die U3, ja, das sieht einfach mega aus. Das war für mich immer so Place to be. Habe ich dieses Jahr nicht einmal gemacht, habe ich sonst echt 2-3 Mal die Woche gemacht. So nach Feierabend einfach zum Runterkommen, ein bisschen chillen.
Das ist auch toll.
Das ist eine schöne Ecke da.
Also apropos chillen, was man auch machen kann, das soll hier auch mal ruhig mal erwähnt sein und auch gerne von mir,
ja,
ist natürlich Hamburg 6 Meile. Ey, Hamburg hat tolle Porno-Kinos, wer drauf steht. Und ich tue das. da kann man in tolle Pornokinos gehen, das kannst du nirgends erleben. Es gibt überall so ein paar so Schmuddelkinos in jedem Städtchen, aber ich denke mal, das ist dann meist so Operhausen oder so, ja, mehr Opas oder irgendwo. Aber hier gibt es das, es gibt hier tatsächlich so eine Pornokino-Kultur, wo man, wenn man drauf steht, eben ein Abenteuer erlebt.
Also ich zum Beispiel selber war, glaube ich, noch nie in einem. Ich war mal so einer Porno-Kabine, in so einem Sexshop, aber was ist da, was erwartet einen da?
Porno-Kinos?
Also ist es, geht man da rein, ist ein Kino, da wird einfach fett auf 20 mal 80 Meter ein Porno.
Nee, die meisten Porno-Kinos haben mehrere Räume.
Okay.
Da gibt es Räume, in denen kannst du dich hinsetzen, alleine meinetwegen, oder auch mit mehreren Leuten reinsetzen, und manchmal geht da was ab. Oft ist es auch, das ist auch oft, okay. Männer machen da mit Männern, und Frauen gehen ja nicht so viel in Kinos. Aber es gibt auch noch in Hamburg gibt es auch Pornokinos. Für mich ist das Tabu, weil ich, das ist das einzige Verbot, was es für mich gibt. Ich, okay, darf nicht mit Frauen schlafen.
Okay.
Weil ich eine habe. Meine sagt immer, da steht da der Koffer vor der Tür. Rennt, ja. aber dann, und es gibt
2 Brüste reichen in einem Beziehung.
Ja. Es gibt eben auch Kinos, in denen sind so abschließbare Kabinen, wo keiner reingucken kann, oder da gibt es Kabinen, wo jemand reingucken kann. Da musst du dir eigentlich vorstellen, wie so ein Swingerclub.
Ah, okay, okay. gut zu wissen. Nicht, dass ich irgendwann mal ein Porno gucken möchte und dann auf einmal mich in der Lage, wie sagt man, in der, ah fuck, jetzt habe ich das Wort vergessen, in der Polonaise, irgendwie in der Mitte befinde. Hinten ist okay, aber vorne glaube ich nicht gut. Dann würde ich mal gerne fragen, hast du irgendwas an Sachen gekauft in letzter Zeit, wo du sagst, das würde ich auch anderen Leuten empfehlen? Irgendein Produkt oder irgendeine Gerätschaft, wo du sagst, hier, das hat mein Leben verändert. Penispumpe oder so, keine Ahnung. Ich
habe ich gehabt. Es ist unglaublich, wie groß man den Schwanz auch pumpen kann. Ich habe immer gedacht, und ich habe mir, das habe ich vor 10 Jahren, habe ich das Ding gehabt. Und dann habe ich gedacht, warte mal ab, wie dein Schwanz in 10 Jahren aussieht. Aber das erholt sich tatsächlich echt alles wieder. Da bleibt kein Schaden von zurück.
Okay, Wunschzettel Penispumpe. Hast du irgendwas, wo du sagst, ey, das hier.
Ich kann dir ein paar Sachen sagen, die mich immer begleiten, von denen ich sage, das war, wo ich echt immer denke, das war eine gute Anschaffung. Das sind 3 Stück.
Ja.
Das eine ist eine große Handtasche, die ich immer habe, wo mein Leben drin ist. Weißt du, so wie so eine Aktentasche, aber ein bisschen poppiger.
Ja.
Die stand in Florida, was weiß ich, bei Coach oder so, irgend so ein Label-Ding und sollte, was, 600 € kosten oder so oder Dollar oder. Und meine Frau hat gesagt, den nimm die doch. Und dann habe ich die natürlich genommen. Und das ist mein bestes Stück, die habe ich immer noch. Dann bin ich ein BlackBerry-Fan.
Okay.
Also der bin ich tatsächlich erklärtermaßen. Also ich brauche eine Tastatur und dieses Handy ist tatsächlich wirklich der Klopper.
Das ist auch seit langem mal ein BlackBerry, was ich sehe, was wirklich groß ist. Also wow, ja, es ist eine Smartphone-Größe, wie ein iPhone. Das ist größer als mein iPhone X.
Ja.
Tatsächlich, ja.
Ich kann mit diesen Tastaturen nicht schreiben, außerdem hat es noch ein paar andere nette, nette.
Ich glaube, wenn man wirklich das, also du bist jetzt vielleicht auch, du machst zwar auch Instagram und Videos und sonstigen Kram, aber ich glaube, du bist jetzt nicht so App-fanatisch unterwegs, dass du einfach für dich das als Büro nimmst. Ne? Also du hast wirklich Tastatur, dein Word, dein bisschen Kamera, bisschen Kalender halt. Und ich glaube, das, mein Telefon kann mehr, als ich überhaupt damit benutze. Ich glaube, ich benutze nur 10% von diesem Handy überhaupt.
Ja, das machen, glaube ich, die meisten.
Ja, deswegen. Und Nummer 3?
Was habe ich vergessen? Was war denn das jetzt? Ach, und mein Kulturbeutel, genau.
Ja.
Mein Kulturbeutel. Man sagt in Osnabrück Kulturbeutel. Sagt man das bei dir auch?
Oh, Kulturbeutel, ja.
Ich habe einen Kulturbeutel, eine kleine Geschichte, Mini-Geschichte. Meine Mutter, die immer ihr Leben lang ganz viel gespart hat, weil sie das auch musste, die hatte 4 Kinder, nicht viel Geld und so. Wir fahren zusammen in die Stadt. Die sagt, ich sage, lass mich mal hier raus, ich muss mir einen Kulturbeutel kaufen. Gut, ja, dann treffen wir uns da nachher. So, dann komme ich da an. Hat meine Mutter mich fast geschlagen. Echt. Und dann sagt sie, das ist ja toll. Mensch, der Lori, das ist mein Schwager, der Mann von meiner Schwester, der braucht auch noch so ein Ding. Das könnte ich ja kaufen. Wo hast du das her? Was hat denn das gekostet? Dann habe ich gesagt, 290 €.
Oh, krass.
Da hat die mich fast umgebracht. Wow. Aber das Ding ist jetzt 20 Jahre alt. Und das sieht noch genauso aus wie am ersten Tag. Nur von innen ist ein bisschen die Fächer kaputt gerissen. Aber immer wenn ich dieses Ding benutze, und ich benutze das ca. 250 Mal im Jahr, wenn ich alle meine Ausflüge zusammenzähle, dann freue ich mich so dermaßen über das Ding. Und jetzt langsam habe ich das schon, dass ich denke, ich möchte bitte, dass das so etwas bleibt, wenn ich mal nicht mehr da bin, wenn die Leute sagen, das ist meine Tochter, das ist doch Papas Kulturbeutel gewesen. Also den Stellenwert hat das. Sowas Krass. Bedeutet mir viel.
Ich habe auch einen, ich habe mir von Freitag diese Taschen, habe ich eingeholt und ich liebe das Ding. Ne? Das ist auch einfach, quasi so wie das Ding hier, das ist einfach viereckig, aber noch größer.
Ja.
Und da ist einfach alles drin, da ist Bartöl drin, da ist Bartcreme, da ist alles drin, was ich brauche. Und ich brauche das jedes Mal nur greifen, ab den Koffer, fertig. Und das ist so gut.
Ja.
Das ist auch so.
Das ist auch stabil, Freitag ist auch stabil.
Ja.
Da hätte ich noch einen Tipp.
Ja.
Ich habe es irgendwie mit Taschen, fällt mir gerade auf. Ich habe mal für meine Schminke.
Ja.
Das waren ja früher auch viel mehr. Da war dann auch immer Haarspray mit drin und das muss dann schon, da reicht ein Kulturbeutel nicht aus. Da
braucht ein kleines Köfferchen.
Das muss schon so. Und weißt du, was ich da mal gekauft habe? Das war auch der beste Kauf, wo ich immer denke, würde ich diese Karriere nochmal starten? Ich würde mir am Anfang das kaufen.
Ja.
Eine Taucherbrillentasche. Eine Taucherbrillentasche ist unverwüstlich. Es gibt professionelle Taucherbrillentaschen.
Okay.
Die haben diese Form. Die sind auf einer Seite gerade und auf der anderen rund. Die haben zwei Reißverschlüsse. Und
ein Reißverschlüsse noch mit da drin ist, ne? Diese Länge auch natürlich, die Größe dann.
Ja, die sind halt ein bisschen größer.
Ja.
Und das ist die stabilste Tasche, die ich je gesehen habe.
Taucherbrillentasche.
Eine Taucherbrillentasche.
Krass, okay. Das ist auf jeden Fall ein cooler Gimmick für die Leute. Muss ich mal aufschreiben, muss ich mal angucken. Taucherbrillentasche. Dann ganz zum Abschluss, Weihnachten, ja oder nein? Bist du ein Grinch oder bist du...
Nein, ich bin kein Grinch. Nein.
Bist du Weihnachtsfan, weil du es familiär magst? Ich glaube, das ist ja auch so ein Ruhepol für dich, ne?
Ja.
Ist es so, dass du sagst, okay, das ist wirklich so ein Familiending, oder sagst du einfach, Weihnachten an sich ist schön?
Ich sage, Weihnachten an sich ist schön. Ich hasse es auf der Bühne, ja. Ich sage ja auf der Bühne immer, ich finde das ganz furchtbar, wenn es Leute gibt, die sagen, lassen Sie sich entführen. Weil ich das gar nicht, aber ich lasse mich gerne entführen. Ich lasse mich da Weihnachten, ich habe Weihnachten.
Kennst du eine Rose? Entführen im Sinne von, ich tauche in diese Weihnachtswelt. Ja. Ah, okay.
Kennst du die Rose von Jericho? Die kennen viele gar nicht mehr. Ich bin ja ein Freund von Alten.
Das habe ich noch.
Diese Blume, die man mit heißem Wasser übergießt, und dann geht die auf und wird grün.
Ja.
Und dann knittelt die wieder zusammen. Und meine Tochter ist 7, die freut sich immer, wenn ich die raushole. Die hole ich jedes Jahr zu Weihnachten raus. Außerdem hole ich eine kleine Märklin-Eisenbahn raus. Das sind jetzt auch meine Aufgaben für morgen.
Okay, cool.
Die Rose rausholen, Märklin-Eisenbahn und Weihnachtsbaum draußen schmücken. Denn meine Frau hat auf meinen Befehl hin schon meine Räuchermännchen aufgestellt aus dem Erzgebirge und meine Weihnachtspyramide.
Das ist krass. Das ist schön.
Und Baumschmücken ist bei uns im Wechsel.
Ja.
Jedes Jahr meine Frau macht, ein Jahr macht die und ein Jahr mache ich. Und wenn ich dran bin, gibt es Original Lametta. Berge,
ja,
Lametta.
Boah, ich würde einen Baum aus Lametta kaufen. Das ist einfach das. Für mich ist auch Lego, ich bin ja Lego-Fan.
Ja.
Das, nach und nach mir das Ganze, da oben ist noch so ein Bahnhof. Und es gibt auch eine Lego Weihnachtseisenbahn. Die kommt halt auch hier um Weihnachtsbaum, die wird jetzt wieder aufgebaut.
Ach,
und,
schön.
Lass dann noch den Motor drin, lass sie fahren, und da freue ich mich schon drauf. Das ist so mein Weihnachten, also mit Lego. Ich bin ein Lego-Fan, und wie man da oben vielleicht sieht. Das ist so ein bisschen, ja. Deswegen, cool. Also hast du ansonsten noch, wann kann man dich das nächste Mal sehen? Vielleicht können wir das mit raushauen. Wir haben jetzt, wie gesagt, Anfang Dezember, kurz vor Nikolaus. Wann bist du das nächste Mal on Tour?
Beziehungsweise,
ich muss kurz dazu sagen, ich mache jetzt immer montags, freitags. Das heißt, die Show wird freitags rausgeladen. Das heißt, das ist quasi an einem 7. Ne? Nikolaus ist am 6.
Guck mal, ich habe ja meinen Kalender hier, da kann ich dir das sogar sagen.
Aber ich bin schneller. So, der 7. ist der Freitag, genau. Am 7. wird das, also wo kann man dich ab Freitag oder Samstag, Sonntag?
Ab Freitag, den 7. Am Sonntag spiele ich im Schmitz, das ist aber ausverkauft. Und am 12. spiele ich in Berlin, in Wühlmäusen.
Cool.
Und am 13. spiele ich in Wittenberg und am 14. spiele ich in Fulda. Und am 15. für alle Hamburger moderiere ich die Schmidt-Mitternacht-Show. Das wird noch fetzig. Und zwar zusammen mit Benny Stark.
Das ist auch ein sehr guter Kumpagnon. Bin ich denn da? Ah, ich bin sogar da.
Ja, dann komm mal vorbei.
Ja, komm ich auf jeden Fall, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Sehr gut. Ich habe ja auch irgendwann, die haben ja mega lange Wartezeiten an Schmidt. Ich habe jetzt im April, glaube ich. Aber wo ich mich sehr, sehr freue und dass es endlich geklappt hat, ich habe einen Soloprogrammtermin im Schmidtchen bekommen.
Ach, schön.
Und zwar im Mai. Und da werde ich vielleicht sogar mit aufzeichnen. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir das machen. Aber da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und weil das einfach ein schöner Laden ist. Also ich mache dann den Comedy Slam, der heute ist, am 4. Wie gesagt, am Samstag. Wo bin ich noch zu finden? Habe ich noch irgendwas, was ich ansagen kann? Ich weiß gar nicht. In Stuttgart, genau. Am Sonntag, den 9. bin ich in Stuttgart beim Stuttgarter Comedy Clash. Auch mit sehr coolen Kollegen. David Kebe ist mit am Start und weiß nicht, das sind wirklich coole Leute mit dabei. Deswegen vielen, vielen Dank, sage ich jetzt einfach mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Es war sehr informativ. Es war jetzt, glaube ich, übertrieben lang. Boah, eine Stunde 40, aber egal. Das gönnen wir uns dann einfach, wenn man einen so angenehmen Gast hat.
Oh,
ich hatte bis jetzt nur angenehme Gäste, aber du bist schon natürlich eine coole Info. Ich denke mal, ich habe eine Idee und eine Überlegung. Ich glaube, wir werden mal uns irgendwie zusammentun und irgendwas Friseur-Kram-Technisches machen. Ich glaube, das wird
fände ich auch lustig.
Vielleicht, glaube ich, eine lustige Geschichte. Jetzt muss man ganz kurz gucken, ob ich die Musik ja noch ankriege. Damit wir ein kleines Outro haben. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, und wir werden das vielleicht nochmal wiederholen, weil die Gäste, die ich dabei habe, die werden wir immer nochmal wiederhören zwischendurch. Und deswegen vielen Dank von meiner Seite.
Ich danke dir.
Danke, K-Ray. Ansonsten, mein Name ist Dennis Grund, das war der Podcast Nicht ohne Grund. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und wir sehen uns irgendwann und hören uns irgendwann wieder. Ansonsten, tschüssing.
Tschüss.
Oh, schade. Egal. Das nennt man Profis. Tschüss!